Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten wie zu meiner Ohrenzeugentour bekommen. Philipp, ich habe keine Tickets mehr bekommen, ich bin voll traurig oder wann gibt's neue Termine? Und ich kann euch sagen, ganz genau jetzt. Nachdem alle meine Shows in diesem Jahr komplett ausverkauft sind, habt ihr jetzt nochmal die Chance, meine Ohrenzeugentour live auf der Bühne zu sehen. Ich habe nämlich wegen der großen Nachfrage noch Termine nachgeschoben. Der erste neue Termin ist der 14. September 2025 im Volkshaus Zürich. Danach geht's weiter in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show der Ohrenzeugentour ist dann am 30. November 2025. In der Grugerhalle in Essen. Denkt bitte daran, das letzte Mal waren die ersten Shows super schnell ausverkauft. Ich würde also nicht zu lange warten mit dem Tickets kaufen. Außerdem sind die Karten auch ein perfektes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Alle Termine und Tickets für die Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Und an der Stelle danke nochmal dafür, dass ihr euch Karten kauft, dass ihr euch den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wirklich alles. Wir sehen uns auf der Bühne. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Nee, bei Verbrechen von nebenan. Bei Verbrechen von nebenan, oder?
Warte mal, die wievielte Folge ist das?
Die weiß ich nicht
mehr, ob du zu oder bei. Herzlich willkommen
bei Verbrechen von nebenan. Und hallo, Ralf.
Hi.
Du hast mich schon vor der Begrüßung, hast du mich schon unterbrochen.
Entschuldigung, weil du deinen Text vergessen hast.
Ja, ich weiß einfach nicht mehr. Es ist Folge 136 und ich vergesse die Begrüßung. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
Ja, das musst du jetzt für dich selbst entscheiden.
Ich bin noch so ein bisschen Tour-euphorisiert.
Ach stimmt, der Auftakt.
Ja, richtig. Also das genau, wenn ihr das jetzt hört, ist also wenn wir das aufzeichnen, komme ich mehr oder weniger gerade von den ersten Tourterminen wieder. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Leute haben auch sehr viel Spaß mit deinem kleinen Auftritt.
Mit deinem Bit.
Ralf ist nämlich dabei, auch wenn er nicht dabei ist.
Ich bin dabei, wenn ich nicht dabei bin. Auf zwei Arten. Drei.
Ja, aber wir verraten nicht auf welche.
Ja, genau.
Das ist ja noch ein bisschen Surprise, Surprise.
Genau.
Aber du, also selbst wenn Ralf nicht da ist, was oft der Fall ist, weil er ja nun mal arbeiten geht und normales Leben hat.
Es gibt auch Leute mit echten Jobs.
Ist er trotzdem dabei und das haben die Leute sehr gefeiert. Das wollte ich dir als Feedback spiegeln.
Das freue ich mich. Ich kann auch nicht mehr die Rede.
Es ist, oh Gott, wir sollten vielleicht mit der Folge anfangen. Also besser wird's nicht mehr. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr happy und freue mich, dass euch auch das Ganze so viel Spaß macht. Und jetzt sprechen wir aber über einen Fall. Und zwar über einen Fall, in dem es um einen Mann geht, der es irgendwie immer wieder schafft, andere für sich zu begeistern und eben auch zu manipulieren. Zwei Menschen verlieren deshalb ihr Leben. Auch sie haben ihm und seinen Geschichten vertraut. In dieser Folge geht es um einen Arzt, den die Presse Dr. Mord getauft hat und um die Frage, warum wurde er nicht schon viel früher gestoppt? Kleine Inhaltswarnung, wie immer vorweg. In dieser Folge geht es um Tod durch Ersticken und um Vergiftung. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Wir haben uns beide gefangen. Ich glaube, wir können anfangen, oder?
Let's go!
Es ist der Donnerstag nach Ostern 2008 und auf dem Landesamt für Steuern in München ist auch so kurz nach den Feiertagen schon wieder ziemlich was los. Einige Kollegen haben noch Urlaub, andere sitzen auch um 7:30 morgens schon fleißig tippend vor ihren Computern. Nur ein Platz bleibt leer und das schon seit Tagen. Hier sitzt normalerweise Anton Fanger. In den 20 Jahren, in denen er bei der Behörde arbeitet, ist er noch keinen Tag zu spät gekommen. Der Beamte mit der halbrunden Brille und der Halbglatze gilt zwar als zurückhaltend und ruhig, aber er ist bei seinen Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. Auf den Toni kann man sich verlassen. Jeden Tag pünktlich um 7 sitzt der 48-Jährige an seinem Schreibtisch. Doch seit 3 Tagen bleibt sein Schreibtischstuhl leer. Und so langsam macht sich in seiner Abteilung ein ungutes Gefühl breit. Denn Fanger fehlt unentschuldigt und auch seine Chefin kann ihn nicht erreichen. Deshalb erlaubt sie 2 von Antons engsten Kollegen, mal zu dem Beamten nach Hause zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen.
Also fahren die beiden in das etwa 35 Kilometer entfernte Örtchen Kirchasch im Landkreis Erding in Oberbayern. Weniger als 500 Menschen leben hier. Anton Fanger wohnt in einem großen Bauernhaus am Rande des Ortes, direkt an der Landstraße. Er ist hier aufgewachsen und hat den Hof vor kurzem nach dem Tod seiner Mutter geerbt. Fast 6 Hektar ist das Grundstück groß, zu dem auch ein kleines Waldstück gehört. Viel Platz für einen Mann allein. Nachbarn gibt es zwar, aber nicht allzu viele und die meisten leben ein gutes Stück entfernt. Gegen 9:30 morgens klopfen die beiden Kollegen bei Anton Fanger an der Tür. Doch es tut sich gar nichts im Haus. Das komische Gefühl der beiden wird stärker, deshalb rufen sie schließlich die Polizei. Als die kurz danach anrückt, wird schnell klar, die Kollegen hatten das richtige Bauchgefühl. Als die Beamten der Polizei aus Erding das Schloss der Hintertür aufbrechen, liegt Anton Fanger am Fuß der Treppe in einer Blutlache. Er ist tot und das schon seit Ostermontag, wie die Gerichtsmedizin später herausfinden wird. Auf der 2. Treppenstufe findet die Polizei eine Patronenhülse, Kaliber 38, vermutlich aus einem Revolver. Anton Fanger wurde offenbar von hinten erschossen. Die Kugel ist aus nächster Nähe auf seinen Nacken abgefeuert worden, durchschlägt dabei die Wirbelsäule und tritt vorne an der Nasenwurzel wieder aus. Die Polizei vermutet schnell, dass Fanger seinen Mörder kannte, sonst hätte ihm wahrscheinlich nicht den Rücken zugedreht. Außerdem finden die Beamten an keiner der Türen Einbruchsspuren. Anton Fanger muss diese Person, die ihn umgebracht hat, also reingelassen haben.
Aber das heißt ja nicht, dass er ihn nicht vielleicht bedroht hat, oder? Also, dass er jetzt ihn von hinten erschossen hat, heißt doch jetzt nicht gleich, dass das hinterrücks war, oder?
Dass es hinterrücks war, heißt es schon, weil hinterrücks heißt ja von hinten.
Ja, okay.
Aber ja, also es gäbe sicherlich...
Ich meine jetzt eher so, dass er das nicht... Also es könnte ja sein, dass er bedroht wurde mit stell dich dahin und...
Ja, aber auf der Treppe ist halt schon komisch. Also es ist so, als ob er die Treppe praktisch versucht hat, irgendwie hochzugehen und dann derjenige, der hinter ihm stand, halt auf ihn geschossen hat. Und ja, das ist kein ganz typischer Tatort, würde ich jetzt mal sagen.
Aber gibt es denn irgendwelche Spuren?
Ja, es gibt Spuren, aber das ist halt schwierig in diesem alten Bauernhaus. Anton Fanger, der auf der Arbeit immer so ein ganz zuverlässiger und ordentlicher Typ war, also genau wie man sich so einen Finanzbeamten vorstellt, der wohnt zu Hause zwischen Müll, Chaos und Dreck. Es gibt in diesem alten Bauernhaus nicht mal eine richtige Toilette, sondern nur ein Plumpsklo auf dem Hinterhof. Zum Händewaschen muss Fanger den einzigen Wasserhahn in der Küche benutzen. Also den einzigen Wasserhahn im Haus. Draußen sieht es mindestens genauso chaotisch aus. An der Hinterseite des Hauses stapeln sich im Hof alte Elektrogeräte. Ich habe ein paar Fotos vom Tatort gesammelt. Die werde ich euch mal posten bei Instagram und auch bei Facebook. Also es ist wirklich schon so... Man kriegt das gar nicht zusammen, so ein Haus und dann so einen ordentlichen Typen, also zumindest jemand, der bei der Arbeit so ordentlich war. Auf diesem Hinterhof entdeckt die Polizei außerdem eine Pumpgun, die liegt ungeladen vor der Hintertür auf einem Brett und neben der Pumpgun ist etwas Blut zu sehen. Aber die Waffe passt nicht zu der Patronenhülse auf der Treppe. Für die Ermittler sieht es fast so aus, als hätte jemand die Waffe mit Absicht dort platziert. Ähnlich rätselhaft ist eine Spur auf dem Küchentisch. Auf der schmutzigen, geblümten Tischdecke ist ein großer Blutfleck zu sehen. Erst geht die Polizei davon aus, dass Anton Fanger vielleicht schon hier von seinem Mörder verletzt wurde. Doch als sie genauer hinsehen, wirkt der Fleck merkwürdig, so langgezogen, fast als hätte jemand bewusst Blut ausgekippt, also aus einer Flasche oder so. Also nicht Blut, was aus einer Wunde kam. Alles sieht irgendwie arrangiert aus. Die Polizei kämpft sich tagelang durch das Chaos im Haus auf der Suche nach Spuren. Gleichzeitig sprechen sie auch mit den Nachbarn. Eigentlich kann niemand wirklich viel über Anton Fanger sagen. Er lebte sehr zurückgezogen. Im Dorf galt er als Sonderling. Man sieht ihn weder bei irgendwelchen Dorffesten noch in der Kneipe. Enge Verwandte hat er nicht mehr. Zu seiner restlichen Familie hat er keinen Kontakt mehr. Selbst Freunde scheint er keine zu haben. Nie ist jemand bei ihm zu Besuch. Vielleicht auch, weil man hier in dem Chaos gar keinen Besuch mehr empfangen kann. Seit dem Tod seiner Mutter war der 48-Jährige wohl auf der Suche nach einer Frau. In einer Zeitungsannonce hat er zum Beispiel die Frau fürs Leben gesucht. Die Polizei entdeckte außerdem, dass Fanger ein ziemliches Vermögen angehäuft hat, was so gar nicht zum Zustand seines Hauses passt. Auch dank der Erbschaft besitzt er mehrere Grundstücke in der Region. Dazu kommen Wertpapiere und andere Geldanlagen. Die Nachlassverwalterin berichtet von einem Vermögen von knapp 1,2 Millionen Euro. Das rückt die Sache für die Polizei in ein ganz neues Licht. Im Haus findet sie kurze Zeit später mehrere handgeschriebene Testamente. Darin setzt Anton Fanger eine Frau mit dem Namen Sonja S. als Alleinerbin ein. Außerdem werden Dokumente über Darlehen und Rückzahlungen gefunden. Auch hier taucht der Name von Sonja S. wieder auf. Die Polizei findet heraus, dass die beiden mal Kollegen in München waren, also daher kennen sie sich. Doch bevor die Beamten sich bei der Frau melden können, ruft diese 4 Tage nach dem Fund der Leiche selbst bei der Polizei an. Sie ist völlig aufgelöst und will wissen, was mit dem Anton passiert ist. Noch am gleichen Abend besuchen Polizeibeamten Sonja im etwa 100 Kilometer entfernten Augsburg. Sonjas Lebensgefährte Wolfgang ist Arzt. Die Polizei trifft sich mit dem Paar deshalb in seiner Praxis. Beide erzählen, dass sie regelmäßig etwas mit Anton Fanger unternommen haben. Wandern, Museumsbesuche und auch am Ostersonntag hätten sie noch gemeinsam mit Anton gegessen. Dabei soll er ihnen erzählt haben, dass er von der kamerunischen Mafia bedroht und erpresst wird. Also das würde ja so ein bisschen zu deiner Theorie passen, dass er praktisch mit der Waffe irgendwie ins Haus gedrängt und dann so die Treppe.
Aber die kamerunische Mafia in Bayern.
Ja, es klingt schon ein bisschen seltsam und es wird noch seltsamer. Also die beiden erzählen, dass Anton sich wegen dieser Mafia eine Pumpgun gekauft hat, die er den beiden an Ostern gezeigt haben soll. Genau so eine Pumpgun hat die Polizei ja auch an der Hintertür des Bauernhauses gefunden. Allerdings gibt's jetzt Befragungen im Umfeld von Anton Fanger und da kommt ziemlich schnell raus, dass an dieser Geschichte mit der Mafia aus Kamerun wahrscheinlich nichts dran ist. Also nicht nur, dass sie unrealistisch klingt, sie ist eben auch nicht wahr, weil das keiner bestätigen kann und weil es überhaupt keine Spuren davon gibt. Doch der Arzt Dr. Wolfgang R. hat in dem Gespräch noch etwas anderes Spannendes zu erzählen. Er habe 17 Jahre im Gefängnis gesessen wegen Mordes, erzählte den Ermittlern ganz unverblümt und vor allem ohne, dass sie danach gefragt hätten. Aber die Tat an sich, also den Mord, den habe er nicht begangen damals, betont Wolfgang R. Das kommt den Polizisten seltsam vor. Und so überprüfen sie direkt nach der Ankunft auf dem Revier in Erding die Akte von Wolfgang R.
Okay, der hat aber auch einen Preis gewonnen, wie mache ich mich am schnellsten verdächtig.
Ja. Ja, also vor allem, indem man einfach völlig ungefragt sagt, ach übrigens, ich saß schon mal im Gefängnis wegen Mordes.
Aber das war ich
das
nicht.
Das war ich nicht.
Ich wollte es dir nur mal kurz gesagt haben. Die Pumpgun ist nicht von mir. Ja, ich finde es sehr skurril. Ist an der Geschichte denn was dran, die er da erzählt?
Ja, wir müssen dafür jetzt einige Jahre zurückspringen, und zwar bis ins Jahr 1984. Dr. Wolfgang R. ist gerade mit seiner damaligen Frau und seiner kleinen Tochter nach Höchst im Odenwald gezogen. Das ist so eine kleine Gemeinde im Süden von Hessen. Damals leben hier etwa 8500 Menschen. Hier mietet der 38-Jährige im Februar Räume für seine orthopädische Praxis an. Die Praxis ist an ein weißes, unauffälliges Wohnhaus angeschlossen und liegt an der Hauptstraße, die ins Ortszentrum führt. Der Vermieter Leonard Buchhammer, der früher im Ort ein Bekleidungsgeschäft betrieben hat, wohnt in der anderen Hälfte des Hauses. Also so eine Art wie so eine Einliegerpraxis halt an dieses Haus so dran gebaut. Der 66-Jährige freut sich sehr, endlich einen Mieter gefunden zu haben. Und er hat Glück. Die Praxis läuft super. Dr. Wolfgang R. hat einen sehr guten Ruf als Orthopäde. Das spricht sich in der kleinen Gemeinde schnell herum. Viele Patienten sind froh, einen Arzt gefunden zu haben, der auch mal Tacheles redet. Auch die Arzthelferin, die hießen damals halt noch so, in seiner Praxis sind sehr zufrieden mit ihrem neuen Chef. Und Wolfgang R. scheint nicht nur ein guter Arzt und Vorgesetzter zu sein, sondern auch ein sehr, sehr netter Mensch. Er kümmert sich rührend um seinen älteren Vermieter. Regelmäßig gibt der Arzt Buchhammer eine Vitaminaufbauspritze. Der 66-jährige Vermieter hat weder Frau noch Kinder, lebt allein und hat sonst kaum Kontakte zu anderen Menschen. Nur in der Praxis von Dr. R. schaut er regelmäßig auf einen Kaffee vorbei und unterhält sich dabei mit den Arzthelferinnen oder dem Arzt. Im Gegenzug spielt Buchhammer in der Praxis den Aushilfshausmeister und kümmert sich um kleinere Reparaturen. Also wenn mal was kaputt geht, dann rufen sie den Vermieter an und der kommt vorbei auf den Kaffee und repariert das dann. Wenn dann mal was Größeres reparaturtechnisch ansteht, dann beschäftigt er Schwarzarbeiter, um Geld zu sparen. Und diese Einstellung, also diese Einstellung des Geldsparens, zieht sich eigentlich durch sein gesamtes Leben. Buchhammer ist so geizig, dass er sich hauptsächlich von Dosensuppe ernährt. Seit einem Einbruch bei ihm zu Hause ist er außerdem fast schon überängstlich. Jede Zimmertür schließt er einzeln hinter sich ab. Nachts stellt er akustische Fallen auf, damit er sofort hört, falls jemand bei ihm einbricht. Der 38-jährige Dr. Wolfgang R. ist einer der wenigen Menschen, denen Buchhammer vertraut und die er bei sich in die Wohnung lässt. 1984 ist also für beide ein Jahr, das sehr viel Positives bringt. Doch das soll sich kurz vor Silvester schlagartig ändern. Am 29. Dezember wird die Feuerwehr in Höchst gegen 15 Uhr wegen eines Brandes alarmiert. Nachbarn haben aus dem Dach der Praxis an der Bismarckstraße Rauch aufsteigen sehen. Als die Feuerwehr kurz danach dort ankommt, herrscht in der Praxis absolutes Chaos. Die großen medizinischen Geräte sind aus den Behandlungsräumen in den Flur geschoben worden. Schränke stehen sperrangelweit offen. Hinter dem Empfang wurden alle Schubladen mit den Patientenakten aufgerissen. In der Mitte der Praxis findet die Feuerwehr eine Elektrokochplatte mit einer Zeitschaltuhr. Von hier aus führen lange Papierbahnen sternförmig in alle Ecken der Praxis. Sie sind mit Schwarzpulver und Benzin getränkt. Überall liegen leere Benzinkanister rum. Offenbar hat hier jemand absichtlich ein Feuer gelegt, das sich in alle Räume ausbreiten sollte. Nur die geschlossenen Fenster haben wohl verhindert, dass die Praxis komplett abbrennt, weil dem Feuer der Sauerstoff gefehlt hat. Also deswegen konnte es sich nicht komplett ausbreiten. Hätte nur ein einziges Fenster auf Kipp gestanden, wäre das Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Doch das ist noch nicht alles. Die Feuerwehrmänner entdecken ein frisches Loch in einer Wand in der Praxis. Der Durchbruch führt direkt in die Wohnung des Vermieters Leonhard Buchhammer. Die Feuerwehr findet ihn in seinem Schlafzimmer. Buchhammer liegt neben seinem Bett auf dem Fußboden. Unter seinem Kopf hat sich eine kleine Blutlache gebildet. Eine getrocknete Blutspur kommt aus seiner Nase. Er ist tot. Sofort wird die Kriminalpolizei alarmiert. Auch eine der Arzthelferinnen wird an diesem Samstag in die Praxis gerufen. Trotz des Chaos fällt ihr sofort auf, der teure Perserteppich aus dem Eingangsbereich fehlt und ein teures Gemälde an der Wand ist durch ein Billigbild ausgetauscht worden. Und auch der Wanddurchbruch war am Tag vorher noch nicht da. Da ist sie sich sicher. Schließlich hat sie die Praxis nochmal geprüft, bevor sie ins Wochenende gegangen ist. Ihr Chef Dr. Wolfgang R. wird ebenfalls von der Polizei informiert. Als er das Chaos sieht und vom Tod seines Vermieters erfährt, ist er schockiert. Vor allem der Schaden an seiner Praxis und den teuren Medizingeräten macht ihn zu schaffen. Er ist fest davon überzeugt, dass ihm jemand absichtlich schaden wollte. Einem Polizisten erzählt er traurig, dass seine Praxis nicht gegen Brandschäden versichert sei. Die Arzthelferin ist schon damals skeptisch. Dieser Schauspieler, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was der uns vorspielen will, flüstert sie ihren Kolleginnen zu.
Ich habe eine Vermutung, kamerunische Mafia.
Die waren es diesmal nicht, die kamerunische Mafia.
Also, ich finde diesen Typen ein bisschen seltsam.
Mhm.
Okay, was glauben die Ermittler, was passiert ist?
Also, die sind sich zumindest schon mal relativ schnell sicher, dass der oder die Täter sich ausgekannt haben müssen in den Räumen. Denn um den Brand zu legen, wurden hauptsächlich Materialien aus der Praxis verwendet. Also ein Täter von außerhalb hätte ja gar nicht wissen können, was er vor Ort alles vorfindet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich denke, geil, ich lege jetzt einen Brand.
Und aber mach noch einen Durchbruch durch
die Wand. Ich mache noch einen Durchbruch durch die Wand. Ich lege ein Feuer, aber ich nehme mir nichts mit, weil alles, was ich brauche, das ist da vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht. Also das ist so ein bisschen komisch. Außerdem waren sowohl der Praxiseingang als auch die separate Eingangstür zur Wohnung von Leonhard Buchhammer abgeschlossen. Und es gibt keine Einbruchspuren. Also die Frage ist, wie ist der Täter da reingekommen?
Na und auch wieder raus.
Und auch wieder raus. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass das spätere Opfer den Mörder reingelassen haben muss. Die Gerichtsmedizinische Untersuchung von Buchhammer ergibt, dass er wahrscheinlich schon seit Samstag tot ist, erstickt an seinem eigenen Blut. Es klingt alles wie ein tragischer Unfall. Durch eine kleine Wunde in der Nase ist das Blut erst in seinen Rachen und dann in seine Atemwege gelaufen und hat diese blockiert. Wahrscheinlich hat es bis zu 20 Minuten gedauert, bis der 66-Jährige tot war, schätzen die Gerichtsmediziner. Woher die Wunde in Buchhammers Nase kommt, können sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen. Also es hätte durchaus ein Haushaltsunfall oder so sein können. Und da ist noch was, was sich die Gerichtsmediziner nicht erklären können. Normalerweise hätte der 66-Jährige kräftig husten müssen, als ihm das Blut in den Rachen gelaufen ist. Also es ist ja eigentlich ein Reflex des Körpers, dass du halt Fremdkörper oder Flüssigkeiten, die irgendwie in deine Luftröhre gelangen, aushustest. Aber offenbar gab es diesen Abwehrreflex überhaupt nicht, was dafür spricht, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt betäubt war. Dementsprechend wird natürlich sein Blut untersucht, aber im Blut werden keine Rückstände von Betäubungsmitteln gefunden. Also der ganze Tod ist ein absolutes Rätsel für die Ermittler.
Aber vielleicht habe ich jetzt gar nicht richtig aufgepasst. Es ist klar, er war vor dem Feuer schon tot. Es kann jetzt nicht sein, dass er durch den Rauch oder so...
Nein, das nicht. Dann wäre Rauch in seiner Lunge gewesen. Also er ist halt an seinem eigenen Blut erstickt. Der genaue Zeitpunkt, also so genau, ne, ob es da jetzt vielleicht nebenan schon angefangen hat zu brennen oder so. Und das kann man ja nicht auf die Minute genau sagen. Aber es werden halt keine, weißt du, bei Feuer, wenn du Rauch einatmest, dann wird das ja nachher in deiner Lunge nachgewiesen. So Rußpartikel und so, das hatte er
alles. Und dann kann das ja auch nicht selbst, also das, es wäre jetzt ja auch noch eine Theorie gewesen, dass er selber das irgendwie gewesen wäre. Wenn alle Türen waren zu, ne, hätte er dann,
ja, ja.
Weil, also das, was ich immer noch komisch finde, ist, wie ist der wieder rausgekommen? Es muss dann ja jemand mit einem Schlüssel gewesen sein, der hinter sich wieder abgeschlossen hat.
Ja.
So. Und das finde ich jetzt gerade etwas seltsam. Das wäre, hätte jetzt für mich gepasst, dass er es vielleicht selbst war, dabei erstickt ist oder sonst was, aber das macht dann ja keinen Sinn, wenn kein Rauch in seiner Lunge ist.
Ja, hat sich, genau. Also man könnte jetzt, wenn er jetzt den Durchbruch selber gemacht hat, hat sich dabei vielleicht ein bisschen an der Nase verletzt und dann durch den Rauch ist er ohnmächtig geworden und dann an dem Blut erstickt. Ja, aber das...
Dann das passt halt nicht zusammen, weil er war anscheinend ja schon tot. Also macht es ja mehr den Eindruck, als wollte jemand die Spuren verwischen, ne?
Ja, oder falsche Spuren legen. Alles irgendwie ein bisschen rätselhaft, auch für die Ermittler. In den Tagen nach dem Brand sprechen sie deshalb natürlich nochmal ausführlich mit Dr. Wolfgang R. Und schon da ergeben sich einige Widersprüche. Die Polizisten wollen von ihm vor allem wissen, was es mit diesem rätselhaften Wanddurchbruch auf sich hat. Der Arzt erklärt, dass er wegen des großen Erfolges seine Praxis erweitern wollte und der Durchbruch für eine Verbindungstür gedacht war.
In die Wohnung seines Vermieters.
Ja, offenbar wollte er ihm einige Räume abtreten. Also auch das ist schon
und ein bisschen... Und hat er einfach mal mit angefangen.
Ja, hat er schon mal ein Loch in die Wand reingehauen. Allerdings kann die Polizei weder die angeblichen Arbeiter finden, die diesen Durchbruch gemacht haben sollen, noch haben die Arzthelferinnen etwas von den Arbeiten gewusst. Also selbst wenn die am Samstag stattgefunden haben, da hätte man ja vielleicht gesagt, hier hängt mal die Bilder an die Seite, wir machen einen Wanddurchbruch. Also keiner hat was von diesen...
Oder generell, wir vergrößern uns.
Ja,
das wird hier irgendwie besprochen.
Normalerweise schon, aber keiner hat jemals was von diesen Plänen gehört.
Der Vermieter anscheinend auch nicht, weil sonst hätte er ja sein Schlafzimmer nicht immer noch in der... Also das war ja seine Wohnung.
Richtig, ja. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Interessant ist, was Nachbarn erzählen. Die haben nämlich den weißen Mercedes von Wolfgang R. am Tag vor dem Brand und auch noch am Brandtag vormittags auf dem Parkplatz vor der Praxis gesehen. Wolfgang R. hat dafür auch eine Erklärung, wie er eigentlich für alles eine Erklärung hat. Am Tag vor dem Brand war er wohl noch in der Praxis, um sie zu desinfizieren, weil er hier Ungeziefer gesehen haben will. Danach habe er nochmal bei Buchhammer geklingelt und ihn darum gebeten, die Arbeiten zur Praxiserweiterung zu beschleunigen. Also im Sinne von, ich habe hier Ungeziefer, jetzt müssen wir die Praxis größer machen.
Schlag mal die Wand ein.
Ne?
Also weil, Moment, hat er nicht gesagt, er wäre es gewesen?
Was, der Durchbrechende?
Ja.
Nee, er hat Arbeiter damit beauftragt, angeblich.
Verstanden.
Ne? Er wollte jetzt nur dem Buchhammer sagen, pass mal auf, das muss jetzt alles, muss schneller gehen hier. Mhm. Aber der soll ihn wohl, ja, abgewimmelt haben und deswegen sei er am nächsten Tag, also am Samstag nochmal hin. Da habe ihm der Vermieter aber schon gar nicht mehr aufgemacht. Deswegen sei er dann mit seiner Familie in den Urlaub gefahren.
was man dazu macht, wenn man die Bude gerade desinfiziert hat wegen Ungeziefer.
Und eigentlich die Praxis umbauen will. Ja, komischerweise kann der Arzt den Ermittlern aber nicht genau sagen, um welche Art von Ungeziefer es ging oder wie er die Praxis genau desinfiziert haben will.
Es wäre für mich auch neu, seit wann ich, wenn ich Ungeziefer habe, die Bude desinfiziere.
Ja, vielleicht bei, weiß ich nicht, Läusen oder nee, so? Nein. Muss man da nicht desinfizieren? Ja, da muss
abkochen.
Aber die Praxis abkochen.
Ja, so.
Ja, hat er ja, also.
Also
ja.
Ich kenne das bei Läusen, ist das ja so, dann wird ja alles in so Plastiktüten gepackt ja. Und so und muss, dann muss irgendwie alles abgeschüttet werden. So, angenommen, es wären Ratten. Herr Bross, eine Mäusefalle, eine Rattenfalle.
Ja.
Oder Rattengift. Nein, wir wollen natürlich keine Tiere töten.
Also nein, wir würden
irgendwas,
die
Ratten... was die Tiere auf eine schonende Art und Weise nach draußen befördert. So, Mäuse genau das Gleiche. Bei nichts davon desinfizierst du die Bude.
Ja, vielleicht, weil du sagst, es ist alles so dreckig und ich habe mich jetzt geekelt und deswegen desinfiziere ich alles.
Aber die Ungeziefer lasse ich erstmal drin.
Ja,
ich mache einen Durchbruch.
Ich mache erstmal einen Durchbruch, weil das hilft mir gegen Ungeziefer. Ja, und auch die Arzthelferinnen sagen, hä, wir haben von Ungeziefer gar nichts mitbekommen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, dass er der Einzige ist, der da irgendwas gesehen haben will, aber auch nicht genau sagen kann, was er gesehen haben will. Also die Ermittler sind logischerweise skeptisch, so wie wir auch. Und genau in dieser Situation kommt Wolfgang R. mit einer neuen Spur um die Ecke. Er behauptet plötzlich, dass er erpresst worden sei. Ganze 4-mal will er von unbekannten Erpressern Briefe bekommen haben, in denen sie jeweils 500 Mark von ihm gefordert hätten. Weil er sich bedroht gefühlt hat, habe er erstmal gezahlt, erzählt er den Polizisten. Doch irgendwann habe er die Zahlungen eingestellt und vermute deshalb, dass die Erpresser seine Praxis anzünden wollten. Das ist, finde ich, jetzt erstmal eine Geschichte, die ein bisschen plausibler ist als das mit dem Ungeziefer, dass er erpresst worden ist, aber warum kommt er damit Tage später um die Ecke?
Also ich wollte gerade sagen, und das passt immer noch nicht damit zusammen, warum da dieser Durchbruch war, warum liegt der Vermieter da tot im Schlafzimmer, also.
Ja, und als die Polizei dann diese Geschichte überprüft, stößt sie auf weitere Lügen. Also Wolfgang R. will zum Beispiel das Geld für die Erpresser hinter dem Spülkasten der Toilette geklebt haben.
Der Toilette in der Praxis. Ja. Das heißt, die Erpresser sind in die Praxis gekommen.
Und das sind wahrscheinlich Patienten gewesen.
Also natürlich.
Ja, also da Übergabeort war halt Spülkasten hinter der Toilette. Und dann haben
sie ja einfach eine Kamera installieren können.
Ja.
Wann war das? 1984.
Ja, hätte gut, vielleicht
da
auch schon.
Sie wahrscheinlich noch nicht so mal eben so
im Medien. So klein, ja.
Oder so.
Aber tun. Nee, es ist noch viel döver, sage ich jetzt mal, weil die Polizisten sich das natürlich angucken und dann feststellen, hinter diesen Spülkasten passt gar nichts. Da kann man gar nichts hinter verstecken, weil da gar nicht genug Platz ist, um irgendwelche Geldscheine anzukleben. Als Bekannte von Buchhammer dann auch noch erzählen, dass der am Freitagabend noch auf seinen Mieter Dr. R. gewartet hat, der ihm eine Vitaminspritze geben sollte, rückt der Arzt immer mehr in den Fokus der Ermittlungen. Und so werden kurze Zeit später nicht nur die Praxis, sondern auch das Wohnhaus von Wolfgang R. durchsucht. Der Arzt wohnt mit seiner Frau und seiner 3-jährigen Tochter nur etwa 500 Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt. Dabei stoßen die Ermittler auf ein paar sehr interessante Dinge. Unter anderem entdecken sie bei ihm zu Hause ein Beil, an dem weiße Rückstände zu sehen sind, die vom Putz aus dem Mauerdurchbruch in der Praxis stammen könnten. Doch auch dafür hat Wolfgang R. eine Erklärung. Er behauptet, dass er mit dem Beil seinen Weihnachtsbaum angespitzt hat. Es ist ja schon Ende Dezember. Und das hat er auf einem weißen Bimsstein gemacht. Dieser Stein wird auch tatsächlich bei ihm zu Hause gefunden. Doch Laboruntersuchungen können eindeutig belegen, dass die weißen Spuren nicht von dem Bimsstein, sondern vom Putz in der Praxiswand stammen. Und dann ist da noch das Thema mit der Versicherung. Ich habe dir ja eben erzählt, dass Dr. Wolfgang eher ganz traurig war und den Polizisten erzählt hat, dass die Praxis ja gar nicht versichert war. Jetzt kommt heraus, die Praxisräume sind doch versichert und das sogar bei 2 verschiedenen Versicherungsgesellschaften für insgesamt knapp 2,6 Millionen Mark. Das sind so nach heutigem Wert etwa 2,9 Millionen Euro gegen Brandschäden. Angeblich ein Flüchtigkeitsfehler, weil eigentlich soll man nicht doppelt versichern, beziehungsweise muss
Flüchtigkeitsfehler.
Dann...
Flüchtigkeitsfehler. Ups, ja. Ich habe 2 Anträge ausgefüllt.
Habe ich vergessen und das habe ich auch dann noch vergessen, der 2. Versicherung zu sagen, dass ich schon eine Versicherung habe.
Aber ich habe auch ganz vergessen, dass ich 2-mal Beiträge bezahle.
Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Außerdem finden die Ermittler bei Wolfgang R. Baupläne und Kaufverträge für ein neues Haus mit Praxis in der Nähe von München. Das Grundstück dafür ist sogar schon gekauft. Für die Finanzierung des Kaufs hat Wolfgang R. offenbar das Geld aus den beiden Versicherungen eingeplant.
Ich möchte die Frage stellen, ist der dumm? Weil das also es ist ja smart, dass er irgendwie auf alles eine Antwort hat. Also Respekt.
Ja.
Vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung. Aber das ist ja jetzt vollkommen unlogisch.
Ja.
Also Nummer eins, Vitaminspritzen. Mhm. Der hat ihn doch vergiftet. Wahrscheinlich. Okay, du kommst wahrscheinlich noch gleich dazu.
Ja.
Dann hat er schon was gekauft, wo er ganz klar das Geld eigentlich nicht für hat.
Richtig. Es sei denn, seine Praxis brennt ab. Dann hat er auch.
Und er hat doppelt versichert. Ja. Was ja nun auch eine bewusste. Man, dann weißt du wann? Also wann hat welchen Zeitraum?
Wie lange vorher? Nee, ja. Das habe ich leider nicht rausfinden können.
Schade.
Aber es ist, wie gesagt, normalerweise darfst du das eben nicht, weil du musst.
Ja, wenn ist Versicherungsbetrug.
Ist Versicherungsbetrug, ganz genau. Ja.
Also, was sagen die Ermittler? Steigen die da voll drauf ein? Glauben die ihm da irgendwas von?
Nein. Also die sind sich mittlerweile sicher, Dr. Wolfgang R. wollte seine Praxis in Brand stecken, die doppelte Versicherungssumme kassieren und damit eine neue Praxis in München bezahlen. Dafür haben sie mittlerweile genug Indizien zusammen. Aber die Frage ist natürlich, hat der Arzt auch seinen Vermieter umgebracht? Obwohl die Ermittler auch davon überzeugt sind, weil es wäre schon ein bisschen Zufall, wenn der da seine eigene Praxis in Brand steckt und parallel noch jemand den Vermieter umbringt, also eine andere fremde Person, plus Durchbruch. Ja, aber das können sie ihm halt nicht beweisen. Das ist das Problem. Also es gibt keinen Beweis oder auch nicht mal Indiz dafür, weil sie ja noch nicht mal wissen, wie Wolfgang R. Leonhard Buchhammer getötet haben soll. Das Todesermittlungsverfahren wird eingestellt und der Tod von Leonhard Buchhammer bleibt vorerst ungeklärt. Ein Haftbefehl gegen Wolfgang R. wird trotzdem erlassen, wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Versicherungsbetruges, haben wir ja gerade schon gesagt. Weil der Richter bei ihm keine Fluchtgefahr sieht, darf der Arzt bis zu seinem Prozess auf freiem Fuß bleiben. Wolfgang R. praktiziert also weiter erfolgreich in seiner Praxis in Höchst. Kurz darauf zieht er mit seiner Familie wie geplant in den kleinen Ort Kirchheim bei München, um dort seine neue Praxis zu eröffnen. Doch das soll nicht lange gut gehen, denn ein paar Monate vor Prozessbeginn bekommt der Staatsanwalt einen Anruf aus der Gerichtsmedizin. Den Mediziner hat die ganze Sache nicht losgelassen und er hat nochmal alle Proben genau untersucht, darunter auch eine Einwegspritze, die die Spurensicherung im Papierkorb der Praxis gefunden hat. Und dabei hat der Gerichtsmediziner etwas entdeckt, nämlich Reste von Methohexital. Das ist ein Kurzzeitnarkosemittel. Wenn man das jemandem spritzt, verliert derjenige innerhalb von ein paar Sekunden das Bewusstsein. Glücklicherweise haben die Mediziner nach ihren Untersuchungen noch einige Blutproben von Leonhard Buchhammer aufbewahrt und eingefroren. Und genau in diesen Proben entdecken sie jetzt ebenfalls Reste von Methohexital, die bei den ersten Blutuntersuchungen nicht aufgefallen sind. Um dieses Mittel nachzuweisen, muss man nämlich wissen, wonach man sucht. Jemand muss Buchhammer das Mittel gespritzt haben, das zum Beispiel dazu führt, dass körperliche Reflexe wie der natürliche Hustenreiz, wenn etwas die Atemwege blockiert, nicht mehr funktionieren. Sofort verfolgen die Ermittler diese neue Spur und werden fündig. Kurz vor dem Brand hat Dr. Wolfgang R. in einer Apotheke im Ort genau dieses Narkosemittel gekauft, mit einem Privatrezept. Der Apotheker erinnert sich noch gut daran, weil es das erste Mal war, dass Dr. Wolfgang R. dieses Mittel bei ihm bestellt hat, das sonst eher selten nachgefragt wird. Also ist jetzt auch nichts, was er regelmäßig in seiner Praxis gebraucht hat.
Als Orthopäde wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich.
Ja, ich glaube, da machst du nicht so viele Sachen, wo du Leute direkt weghauen musst, narkosemitteltechnisch.
Dafür sind doch auch Anästhesisten da, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob der als Orthopäde selber betäuben darf, aber es kann natürlich schon sein, dass der Operationen durchführt in der Praxis, wo es Betäubung gibt. Hm. Also jetzt nicht völlig.
Operieren Orthopäden auch?
Ja, klar.
Okay. Ich kenne mich besser
aus. Ja. Also, ja, also keine Ahnung, bei komplizierteren Sachen oder so operieren die auch. Also das hätte sogar noch sein können, aber es war halt komisch, weil er dieses Mittel vorher noch nie bestellt hat und dann eben so kurz vor der ganzen Geschichte. Also das ist eigentlich dieses fehlende Glied in der Indizienkette, das der Staatsanwalt gebraucht hat. Er erlässt sofort Haftbefehl wegen Mordes gegen Wolfgang R. Am 14. April 1986, also anderthalb Jahre nach dem Brand, taucht die Polizei frühmorgens vor dem neuen schicken Einfamilienhaus in Kirchheim bei München auf. Dr. Wolfgang R. sitzt gerade mit seiner Familie am Frühstückstisch und lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Seiner Tochter sagt er beim Abschied noch, dass er abends schon wieder zu Hause ist. Doch dieses Mal hat sich der wortgewandte Arzt getäuscht.
Wie hat denn der jetzt dieses Haus bezahlt?
Das ist eine der großen Fragen, weil ich gehe nicht davon aus, dass die Versicherungen bezahlt
haben. Oder haben die es erst nachträglich festgestellt?
Nee, ich glaube, da sind Versicherungen schon so, wenn die Zweifel haben, dass dieser Brand eventuell unter komischen Umständen zustande gekommen ist, dann halten die erstmal die Zahlungen zurück.
Naja, ja. Fangen bei so einer Summe, ne? 2,9 Millionen.
Das ist schon ordentlich, ja.
Also, das heißt, der hat jetzt diese Vitaminspritze. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Wahrscheinlich hat er dem immer diese Vitaminspritzen gegeben. Deswegen hat er ihn schön da dran gelassen und dann hat er ihn betäubt.
Ja, das war ja auch bekannt, dass er sich regelmäßig von dem diese Vitaminspritze hat geben lassen.
Genau, schön Vertrauen aufgebaut. Und dann war es irgendwann nicht die Vitaminspritze, sondern das Narkosemittel.
Ja.
Und dann hat er, aber wieso hat er diese Wand eingehauen? Das versteht, kommt.
Ja, ich werde
das raus?
Gleich versuchen, deine Fragen zu beantworten, aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde nicht alle Fragen beantworten können.
Erzähl mir erst, okay, wir fangen von vorne an.
Ja.
Erzähl mir noch was über den Wolfgang Ehr.
Ja, da gibt's einiges zu erzählen tatsächlich. Vielleicht kriegen wir so ein bisschen besseres Bild von ihm. Wolfgang Ehr wird 1947 in Marburg geboren, einer Studentenstadt in Hessen mit damals rund 38.000 Einwohnern. In der Schule ist er offenbar eher Durchschnitt, das berichtet später auch seine erste Ehefrau, die er am Gymnasium kennenlernt. Er war ganz und gar kein Überflieger, sagt die und erzählt, dass Wolfgang sogar in der 12. Klasse einmal sitzen bleibt. Zu seinem Vater hat er damals ein schwieriges Verhältnis. Der ist Arzt bei der Bundeswehr und verprügelt seinen Sohn damals regelmäßig. Trotzdem tritt Wolfgang Ehr in die Fußstapfen seines Vaters und studiert Medizin in Zürich und Würzburg. Außerdem noch einige Semester Chemie und Psychologie. Und schon während des Studiums zeigt sich langsam, was für ein Typ er später mal werden wird. Auch damals erzählt er ständig Geschichten und macht sich wichtig, ist immer auf der Suche nach Anerkennung. 1968 heiratet er die eben schon erwähnte Freundin aus der Schulzeit. Da ist sie gerade mal 20. Die beiden bekommen eine Tochter, über die sich Wolfgang Ehr damals wohl sehr freut. Doch die Ehe überdauert nicht mal die Studienzeit. Schnell hat die Frau den Verdacht, dass ihr Ehemann sie betrügt. Und sie hat recht damit. Wolfgang Ehr hat damals tatsächlich eine Affäre. Doch als die Ehefrau das herausfindet, ist das nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Denn Wolfgang Ehr hat ihr noch viel schlimmere Lügen aufgetischt. Unter anderem hat er ihr erzählt, dass er an Hodenkrebs erkrankt ist, obwohl er eigentlich kerngesund ist. Die Frau reicht die Scheidung ein. Zu seiner Ex-Frau und seiner Tochter wird er danach keinen Kontakt mehr haben. Das Mädchen wird später vom neuen Mann der Mutter adoptiert. Doch auch Wolfgang Ehr fackelt nicht lang und heiratet seine damalige Affäre. Sie wird seine zweite von insgesamt 4 Ehefrauen. Als er sein Studium abgeschlossen hat, arbeitet er als Assistenzarzt an verschiedenen Kliniken. Lange scheint es ihn, genau wie in der Liebe, nirgendwo zu halten. Sein Chefarzt an einer Klinik in Würzburg erzählt später der Polizei, dass er Wolfgang Ehr zwar für ein fachliches Genie gehalten hat, aber dass alle auch froh waren, als er die Klinik verlassen hat. Denn auch hier erzählt Wolfgang Ehr immer mehr haarsträubende Geschichten, die ihm seine Kollegen nicht glauben können. Seine Arzthelferin verpassen ihn deshalb später den Spitznamen Captain Blaubär. Immer wieder geht es in seinen Geschichten um Waffen, Geheimdienste und die Bundeswehr. Wolfgang Ehr scheint fast schon besessen von Schusswaffen zu sein. Seine erste Ehefrau bezeichnet ihren Ex später als waffennah und berichtet, dass er auch ihr ständig von irgendwelchen Geheimdienstabenteuern erzählt hat. Später kommt heraus, dass Wolfgang Ehr nicht nur lügt, sondern auch Forschungsergebnisse und Arbeitszeugnisse fälscht. Doch Lügen und Fälschung sind nicht die dunkelsten Geheimnisse von Wolfgang Ehr. Einige der Frauen, mit denen er damals Beziehungen hat, werden aus unerklärlichen Gründen plötzlich krank. Manche sogar so schwer, dass sie das Laufen und Schreiben wieder komplett neu lernen müssen. Erst viel später kommt der Verdacht auf, dass der Mediziner die Frauen vergiftet haben könnte, um sie loszuwerden. Also statt Schluss machen, einfach vergiften. Und vielleicht ist das auch nicht das einzige Mal, dass Wolfgang Ehr Gift benutzt. 1983, also ein Jahr vor unserem ersten Fall, vor dem Praxisbrand, stellt ein Unbekannter vor dem Hörsaal der Mediziner an der Uni Marburg mehrere Flaschen Saft auf. Insgesamt 12 junge Studenten trinken davon. Einer stirbt kurz danach, ein anderer leidet sein Leben lang an den Folgen und auch die anderen brauchen lange, um sich davon zu erholen. Der Saft war vergiftet. Ein Schuldiger wird nie gefunden, aber Wolfgang R., der damals 36 Jahre alt ist, arbeitet genau zu dieser Zeit auch an der Uni. Als er mit seiner damaligen Frau über den Anschlag spricht, soll er über den Täter gesagt haben, der wollte nur mal probieren, was dabei rauskommt. Schon damals haben seine Vorgesetzten das Gefühl, dass Wolfgang R. hinter dieser furchtbaren Tat stecken könnte oder, wie es in einem Aktenvermerk heißt, dass so etwas derartiges vorliegen könnte. Zitat Ende. Also es wird sogar in seine Akte aufgenommen, dass die glauben, dass der das war, aber sie können es halt nicht beweisen. Und auch da werden die Ermittlungen dann irgendwann eingestellt.
Also Ermittlungen heißt, die Polizei hat das schon ermittelt?
Ja.
Auch gegen ihn?
Ja, sie haben ihn in Verdacht gehabt, ja. Aber man hat ihm halt nichts nachweisen können.
Das ist ja ein sehr crazy Typ.
Mhm.
Also vor allem finde ich es halt krass, dass der ja dann am Ende schon relativ viel, also man merkt, der experimentiert halt, ne?
Mhm.
Aber so aufs Übelste. Was war das für ein Gift, weiß man das?
Das habe ich nicht rausfinden können, aber ich finde halt dieses Zitat von ihm, ne? Derjenige, ja, der das gemacht hat, der wollte nur gucken, wie weit er damit kommt. Also wie du schon gesagt hast, der experimentiert an Menschen. So, ne?
Also das finde ich schon echt hart.
Ja.
Das finde ich...
Also
ist das denn, aber kommt das dann bei dem Mordprozess alles dann nochmal hoch?
Ja, also mehrere seiner Ex-Ehefrauen und Geliebten werden während des Prozesses aussagen und zeichnen ein ziemlich düsteres Bild von ihm. Also diese Vergiftungsgeschichte kann ihm auch in dem Mordprozess nicht nachgewiesen werden, aber es wird natürlich alles auf den Tisch gebracht, was irgendwie ein Bild der Person zeichnen kann. Der Prozess startet im Dezember 1986 vor dem Landgericht Darmstadt. Die Anklage versuchte schwere Brandstiftung, Betrug und Mord. Der Fall zieht damals sehr viel Presse an. Dass ein Arzt zu so einer Tat in der Lage sein könnte, macht viele Menschen fassungslos. Also du musst dir vorstellen, das ist so die Zeit, in der man Ärzte ernsthaft Halbgötter in Weiß genannt hat und in der freundliche Professor Brinkmann aus der ZDF-Schwarzwaldklinik der wohl größte deutsche Fernsehstar ist. Also Ärzte waren damals...
Aber Philipp, der war kein Arzt.
Nein, der war natürlich kein richtiger Arzt, aber Ärzte waren damals halt die Helden. Ne? Also sind sie ja heute immer noch, aber...
Ich wollte gerade sagen, sind sie ja schon auch immer noch, ich würde sie jetzt auch nicht als Halbgötter betrachten, ich könnte nicht, was die machen.
Absolut nicht. Ich finde das ganz großartig, was sie machen, aber ich glaube so dieses hohe gesellschaftliche Ansehen, was Ärzte damals hatten, weißt du, dass bei uns auf dem Dorf dann noch die Frau vom Arzt mit Hallo Frau Doktor begrüßt wurde,
stimmt.
Das war damals noch ein bisschen mehr, als es heute ist wahrscheinlich. Dr. Wolfgang R. fährt vor Gericht schwere Geschütze auf. Er lässt sich von gleich drei Anwälten vertreten. Einige kleinere Betrügereien, wie das Fälschen der Arbeitszeugnisse, gibt er zu. Mit der Brandstiftung oder dem Mord will er aber nichts zu tun haben. Das wolle ihm jemand in die Schuhe schieben, behauptet er vor Gericht. Seine Verteidiger versuchen immer wieder, die Vorwürfe zu entkräften, indem sie auf die Intelligenz ihres Mandanten hinweisen. Und da sind wir genau bei den Fragezeichen, die du eben über deinem Kopf hattest. Hätte Wolfgang R. seine Praxis anzünden wollen, hätte er doch daran gedacht, die Fenster aufzumachen, damit die Flammen genug Sauerstoff bekommen. Also die Taktik ist so ein bisschen zu sagen, sowas Doofes würde der nie machen, weil der ist ja schlau.
Der würde auch keine Versicherungen abschließen.
Genau, das ist alles. Es kann ja gar kein Betrug sein, weil wenn es ein Betrug wäre und eine Brandstiftung, dann
müsste
er
ja dämlich sein.
Genau das. Und das kann er nicht sein, weil er ist ja Arzt und in diesem Arztjob ist er ja auch super gut. Das wird über alle Verhandlungstage die Strategie der Verteidigung bleiben. Und Dr. Wolfgang R., muss man auch sagen, spielt seine Rolle sehr gut. Kerzengerade sitzt der kräftige Mann mit dem Seitenscheitel und dem dunklen Bart an Kinn und Oberlippe im Gerichtssaal. Immer wieder lässt er seine Verteidiger betonen, dass er hier zu Unrecht angeklagt wird. Er sei nur eine tragische Figur in einem falschen Spiel gegen ihn. Doch damit kann er die Richter nicht überzeugen. Die Beweislage ist erdrückend und der Staatsanwalt beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wolfgang R. muss also fürchten, dass er mindestens die nächsten 15 Jahre im Gefängnis verbringt. Ein Gedanke, den er offensichtlich nicht erträgt. Am vorletzten Verhandlungstag wird Wolfgang R. nach der Verhandlung wieder in eine Zelle im Darmstädter Gerichtsgebäude gebracht, in der er auf seinen Rücktransport in die JVA warten soll. Doch das will Wolfgang R. um jeden Preis verhindern. Er schafft es, zwei Justizbeamte zu überwältigen und zu fliehen. Es dauert insgesamt 4 Tage. Dann kann die Polizei Wolfgang R. dank eines Hinweises an einem Bahnhof im Breisgau festnehmen. Am 12. Februar 1987 verurteilt das Landgericht Darmstadt ihn zu lebenslanger Haft wegen Mordes an Leonhard Buchhammer, versuchter schwerer Brandstiftung und Versicherungsbetrugs. Das Gericht ist sich sicher, der Arzt hat seinen Vermieter heimtückisch ermordet, um ungestört die Brandstiftung vorzubereiten. Damit sind gleich 2 Mordmerkmale erfüllt. Heimtücke, weil eben der Vermieter nicht damit gerechnet hat, und Verdeckungsabsicht. Also er wollte mit dem Mord eine andere Straftat, nämlich die Brandstiftung, verdecken. Das Urteil sorgt damals für viel Aufregung. Ein Arzt, der tötet, das ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Im März 1988 wird Wolfgang R. die Approbation entzogen. Kurz ist auch im Gespräch, ob er seinen Doktortitel verliert. Die Uni in Würzburg leitet sogar schon ein Verfahren ein, das aber verläuft dann doch im Sand. Also seinen Doktortitel kann er behalten.
Ich komme nicht so ganz darauf klar, dass der, ja, obwohl ich seine ganzen Aussagen super fadenscheinig finde, ja dann doch mit vielem irgendwie so durchkommt.
Ja, das ist wirklich faszinierend.
Ist das vielleicht, weil er Arzt ist und das damals dann eben noch so stark bewertet war, dass man Angst hatte, man legt sich da mit dem Falschen an? Weil das finde ich gerade ganz faszinierend, dass ich so denke, wenn mir als Laien das vorgetragen wird, ich hätte ihn in der Luft auseinandergenommen.
Ja.
Weil, warum hat er dieses Betäubungsmittel gekauft? Wofür brauchte er das? So, da hat er dann ja keine Erklärung drauf. Das sind andere gewesen. Erpresser haben den Vermieter getötet. Warum?
Ja, es passt alles nicht zusammen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Der ist sehr, sehr, sehr überzeugend in dem, was er sagt und tut. Also er ist ein Mann, dem Menschen vertrauen und dem sie Glauben schenken. Auch wenn die Geschichten sozusagen von außen betrachtet überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
Ich glaube halt, der ist, wahrscheinlich kommst du da gleich zu, aber ich vermute mal, dass der Narzisst ist, weil die können das können die ja nun mal perfekt, ne, manipulieren. Und wahrscheinlich, also weil vielleicht ist es nochmal was anderes, dass das in der damaligen Zeit so hanebüchen war, dass man das geglaubt hat, weil man dachte, sowas Verrücktes,
das macht doch keiner.
Das kann doch gar nicht passieren. Und heutzutage wäre das sofort so, ganz genau, so wird's wohl sein.
Ja.
Aber, ja, ich glaube, damit kann ich es mir erklären. Es war zu verrückt für die damalige Zeit, als dass man damals wirklich angezweifelt hat, dass sich das einer ausdenkt.
Ja, also ich meine, es ist ja auch aus heutiger Sicht komplett verrückt. Der ganze Tatablauf mit diesem Durchbruch und es ist alles komplett rätselhaft, was das sollte.
Naja, und dann sind da die Arzthelferinnen, die ja nun eigentlich schon sagen, das lügt ja doch gerade, auch hier Perserteppich vorher weggenommen, also die wertvollen Dinge noch schnell aus dem Ding rausgeschafft. Wo sind die? Die wurden geklaut.
Ja, die werden ja normalerweise verbrannt. Wenn das alles funktioniert hätte, wäre von dem Gebäude nichts mehr übergeblieben.
Aber er war ja zu dumm und hat
er hat ja leider die Fenster nicht aufgemacht.
Ganz schlimm.
Er kommt jetzt erstmal in die JVA nach Schwalmstadt. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Hessen. Hier patrouillieren Wachposten mit Maschinenpistolen auf Wachtürmen, um Gefangene an einem Fluchtversuch zu hindern. Weil davon könnte man bei ihm ja ausgehen. Doch scheinbar schreckt das Wolfgang R. nicht ab. Nach 3 Monaten gibt es Gerüchte, dass er gemeinsam mit 2 weiteren Gefangenen einen Fluchtversuch plant. Er wird deshalb verlegt und zwar in die JVA Butzbach, damals das Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe in Hessen. Das wird die nächsten 13 Jahre sein Zuhause sein. In Butzbach wird Wolfgang R. ein Einzelgänger bleiben, aber er schafft es trotzdem, sich durch sein Auftreten und seine höfliche und zurückhaltende Art schnell bei den richtigen Leuten beliebt zu machen. Der damalige Anstaltspsychologe beschreibt das so. Er ist den Menschen, mit denen er zu tun hatte, erstmal freundlich gegenübergetreten, interessiert und dann hat er schon im Laufe der Zeit geschaut, was kann ich über diese Person erreichen. Also er ist sehr berechnend und überlegt genau, zu wem er nett sein muss und zu wem er nicht nett sein muss. Wolfgang R. erzählt jedem, der ihm über den Weg läuft, dass er unschuldig ist und er schafft es, dass viele wichtige und einflussreiche Menschen ihm glauben. Durch seine manipulative Art kann er Rechtsanwälte, Sachverständige und so weiter von sich überzeugen. Der Anstaltspsychologe stellt damals bei ihm eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung fest, das du gerade schon vermutet hast.
Ich bin ein Hobbypsychologe.
Du bist eindeutig Hobbypsychologe. Doch Wolfgang R. kann sich eben auch gut anpassen, wenn er denn will. Schnell ergattert er einen der beliebtesten Jobs in der Anstalt, und zwar in der Druckerei. Dadurch hat er genug Freiheiten, um immer mal wieder vertrauliche Gespräche mit den Mitarbeitern der JVA führen zu können. Der katholische Pfarrer zum Beispiel wird zu einem seiner wichtigsten Unterstützer, also der Anstaltspfarrer. Der Geistliche wendet sich sogar mehrfach an den Mainzer Bischof und bittet ihn darum, sich öffentlich für Wolfgang R. einzusetzen, weil er aus seiner Sicht ein Justizopfer ist. Wolfgang R. weiß, wie man sich richtig inszeniert. Er gibt mehrere Interviews für Zeitungen oder auch fürs Radio. In der Ärztezeitung zum Beispiel erscheint 1992 ein großer Artikel über ihn, der zwischen den Zeilen sehr, sehr deutlich macht, dass hier ein Kollege, ein Arzt, unschuldig hinter Gittern sitzt. Schnell genießt Wolfgang R. einige Privilegien. Er bekommt zum Beispiel regelmäßig Fachliteratur, um sich auch hinter Gittern in der Medizin weiterzubilden. Und er ist immer zur Stelle, wenn Hilfe oder ein medizinischer Rat gebraucht wird.
Ohne Approbation.
Ja, aber so, er gibt so ja Privatratschläge als Privatperson. Nicht als
ich
Arzt.
Ich würde das Bein ja amputieren.
Genau, ich würde das ja so machen. Wolfgang R. hat dabei eigentlich nur ein Ziel. Er will, dass sein Verfahren neu aufgerollt wird. Für so ein Wiederaufnahmeverfahren gibt es sehr, sehr strenge Regeln. Darüber haben wir zuletzt, glaube ich, in Folge 131 ganz ausführlich gesprochen. Also das passiert nur sehr, 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 sehr selten. Für eine Wiederaufnahme braucht es neue Beweise oder Tatsachen, die den Verurteilten ganz eindeutig entlasten. Und genauso ein Verfahren versucht Wolfgang R. gemeinsam mit seinen Verteidigern anzuschieben und ist damit nicht mal ganz erfolglos. Gleich viermal schafft er es, zumindest im ersten Schritt, dass sein Antrag am Landgericht Kassel geprüft wird. Für viele seiner Befürworter ist das auch damals ein sicheres Zeichen für seine Unschuld und für Wolfgang R. ein Zeichen der Hoffnung, das ihn durchhalten lässt. Privat muss er allerdings eine schwierige Zeit durchstehen. Nach seinem Fluchtversuch hat sich seine mittlerweile dritte Ehefrau endgültig von ihm getrennt, die Scheidung eingereicht und jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen. Sie wird später erzählen, dass ihr Ex-Mann gefährlich ist und sie immer noch Angst vor ihm hat. Doch auch im Gefängnis hat Wolfgang R. seinen Charme offenbar nicht verloren. Immer wieder bekommt er Post und Besuch von weiblichen Fans, vor allem nach seinen zahlreichen Interviews für die Zeitung und im Radio. Und genau durch so ein Interview wird auch seine neue Freundin auf ihn aufmerksam. Im Sommer 1993 kommt sie ihn das erste Mal im Gefängnis besuchen. 5 Jahre später wird er sie hier in der JVA heiraten. Ab 1995 kämpft Wolfgang R. für Vollzugslockerungen. Die sind allerdings ohne ein positives Gutachten über seine Persönlichkeit und sein Verhalten im Gefängnis nicht möglich. Schließlich muss man sich sicher sein, dass der Gefangene seine Freiheit nicht ausnutzt und wieder straffällig wird oder abhaut. Ein Psychiater, der die JVA damals berät, liefert so ein erstes positives Gutachten. Er ist sich sicher, die Tat war nur das Resultat einer schweren Lebenskrise und wird sich daher nicht wiederholen. Ähnlich beurteilen das wenig später 2 externe Gutachter. Wolfgang R. habe mittlerweile sichtbar Scham und Mitgefühl gezeigt. Das würde ihn an einem Rückfall hindern. Außerdem habe er mittlerweile verstanden, dass alle Verbrechen irgendwann sowieso rauskommen. Deshalb sei es ziemlich unwahrscheinlich, dass er Haftlockerungen zur Flucht nutzt. Das muss ich sagen, finde ich komisch, weil normalerweise ist es ein ganz wichtiger Baustein in diesem Resozialisierungsprozess, dass ein Gefangener zugibt oder ein Verurteilter genau sagt, ich habe was getan und ich setze mich mit meiner Tat auseinander. Aber er hat das ja nie gestanden. Er behauptet ja bis zum Schluss, dass er das alles nicht war. Und trotzdem sagen sie, ja, wenn er es getan hat.
Ich wollte sagen, dann war es eine Lebenskrise.
Dann war es eine Lebenskrise. Und das ist eigentlich ein ganz feiner Wahnsinn. Kerl. Aber er kommt halt wieder auch damit durch, ihm werden die ersten unbegleiteten Haftausgänge erlaubt. Ne? Also erst darfst du halt in Begleitung raus, dann darfst du unbegleitet raus. Und
obwohl er weder was gestanden hat.
Ja.
Und er immer noch eine lebenslange Haftstrafe eigentlich zu verbüßen hat, kriegt er Hafterleichterung.
Ja. Er darf dann wenig später auch das erste Mal über Nacht wegbleiben. Mit seiner mittlerweile 4. Ehefrau hat er sich in der Nähe eine Wohnung gemietet. Also es ist schon so, wenn absehbar ist, dass die Person irgendwann wieder freikommt, wenn man sagt, die ist nicht mehr gefährlich, auch bei einer lebenslangen Haftstrafe, dann baut man das so langsam auf, um die praktisch auf die Zeit nach dem Knast vorzubereiten. Aber bei ihm finde ich es, wie gesagt, zumindest fragwürdig, weil er die Tat ja immer noch
nicht mal mehr gestanden hat.
Bestreitet, genau.
Außer die Brandstiftung.
Ja, es ist ein bisschen komisch. Also es kommt dann kurz darauf der erste Verdacht auf, dass Dr. Wolfgang R. seine Freiheiten eventuell doch ausnutzen könnte, um sich möglicherweise abzusetzen nach Spanien. Und diese Lockerungen werden ihm dann deshalb wieder entzogen. Trotzdem kommt Wolfgang R. im Jahr 2000 in den offenen Vollzug und wird im April 2003 schließlich aus dem Gefängnis entlassen. Nach 17 Jahren und 3 Tagen in Haft, was für eine lebenslange Strafe relativ kurz ist, würde ich sagen. Der Grund dafür ist ein neues Gutachten, das ihm bescheinigt, sich durch sein Alter und die lange Haftzeit charakterlich weiterentwickelt zu haben. Laut dem Gutachten ist es unwahrscheinlich, dass der Arzt nochmal gefährlich wird. Mit 55 Jahren beginnt Wolfgang R. also jetzt ein neues Leben in Freiheit. Allerdings für die nächsten 5 Jahre nur auf Bewährung. Wolfgang R. muss sich alle 2 Wochen bei einem Bewährungshelfer melden. Außerdem darf er weder Wohnort noch Arbeitsplatz wechseln, ohne den Bewährungshelfer darüber zu informieren. Man muss schon sagen, du hast jetzt gerade mich mit sehr großen Fragen in den Augen angeschaut. Die Statistik spricht tatsächlich für Wolfgang R. Die Rückfallquote von Menschen in Deutschland, die wegen Tötungsdelikten verurteilt worden sind und die ihre Haftstrafe abgesessen haben, ist tatsächlich ziemlich gering. Da spielt allerdings auch das Alter eine Rolle. Also die Gewaltneigung nimmt im Alter ab. Das heißt, es ist wesentlich seltener, dass ein 70-Jähriger jemanden tötet, als dass ein 17-Jähriger jemanden tötet. Also Gewalttäter werden meistens im Alter ruhiger, im Gegensatz zum Beispiel zu Betrügern, die auch im Alter oft noch genauso weitermachen wie vorher. Also die meisten Mörder, auch wenn das in True Crime Podcasts manchmal anders klingt, werden nach ihrer Haftentlassung eben nicht wieder straffällig.
Aber er war trotzdem nicht geständig.
Ja.
Also das ist ja dann, im Endeffekt hat er ja nie gestanden, also war da ja auch keine Entwicklung.
Richtig. Das frage ich mich halt die ganze Zeit, was das für eine Entwicklung ist, die die Gutachter da bei ihm sehen, weil wenn man sich mit der Tat nicht auseinandersetzt. Genau.
Hat er nur den Mord nicht gestanden oder hat er auch die Brandstiftung und
so? Die Brandstiftung hat er auch nicht gestanden.
Also er lehnt alles ab.
Ja, er hat nur so. Also
auch den Versicherungsbetrug, aber das ja, war ja.
Nee, das hat er, glaube ich, das hat er so kleinere Sachen, die er zugeben musste, weil da irgendwie die Beweise zu erdrücken waren, die hat er zugegeben, aber die Brandstiftung und den Mord hat er nicht zugegeben.
Also ich finde das ganz faszinierend, weil ich da tatsächlich der Meinung bin, dass da doch die Behörden versagt haben. Also auch dann jetzt muss er halt zum Bewährungshelfer. Herzlichen Glückwunsch.
Ohne jetzt zu spoilern, es wird nicht das letzte Versagen in dieser Geschichte bleiben. Wie
mit dem guten Mann denn weiter?
Ja, schon kurz nach seiner Entlassung zieht Wolfgang R. mit seiner Frau in das kleine Örtchen Fronten im Allgäu. Dort setzt er alles daran, wieder als Arzt arbeiten zu können. Um zu entscheiden, ob Wolfgang R. seine Approbation zurückbekommt, wird ein weiteres Gutachten erstellt. Das kommt von einem der bekanntesten deutschen forensischen Psychiater, Dr. Norbert Nedopil, den ihr zum Beispiel aus der Folge 98 über den LKW-Killer kennt. Nedopil stellt fest, dass es keinen gesundheitlichen Grund gibt, aus dem Wolfgang R. nicht mehr als Arzt arbeiten sollte. Also er ist nicht psychisch erkrankt. Das ist jetzt nichts, was ihn irgendwie davon abhält. Trotzdem hat der Gutachter Zweifel. Er rät der Aufsichtsbehörde deshalb, die Wiedererteilung der Approbation an Auflagen zu knüpfen. Die Regierung von Oberbayern, die für den Fall zuständig ist, entscheidet sich am Ende für einen Kompromiss. Erstmal bekommt Wolfgang R. seine Approbation übergangsweise wieder. Später soll sie ihm dauerhaft wiedererteilt werden. Entscheidend ist dafür am Ende das positive Gutachten und auch der Fakt, dass sein Opfer Leonhard Buchhammer kein Patient von ihm war.
Was war jetzt die Auflage?
Die Auflage war, da kommen wir gleich zu, aber ich finde diesen Fakt schon interessant. Also die sagen, der hat vielleicht jemanden umgebracht.
Aber war ja kein Patient.
Aber der war ja kein Patient. Also können wir den wieder auf Patienten loslassen, weil der bringt ja immerhin keine Patienten um. Ich kann ja mal vorlesen.
Ja, aber stopp, nee. Ja. Stopp.
Okay.
Aber er hat ja jemanden umgebracht mit einem Mittel, das er nicht bekommen hätte, wenn er kein Arzt gewesen wäre.
Stimmt.
Aber das hat er natürlich nie zugegeben. Aber deswegen wurde er verurteilt. Also finde ich das vollkommen Schwachsinn.
Aber
gut, das ist Opfer, ja vieles in dem, was ja, die da gerade machen, ja, ist irgendwie seltsam. Ja.
Also ich kann mal aus der Begründung zitieren, auch für Mörder, die ihre Strafe verbüßt haben, gibt es eine zweite Chance, schreiben die. Okay. Was ich absolut richtig finde erstmal. Die Frage ist, ob es in dem Fall eben auch richtig ist.
Ja, und richtig ist immer.
Ja, ne? Also um auf Nummer sicher zu gehen, bekommt Wolfgang R. die Auflage, danach hattest du ja gerade gefragt, dass er eine Therapie anfangen muss. Daran hält er sich auch. Die Wahl seines Therapeuten ist allerdings merkwürdig. 2004 meldet er sich bei einem Arzt in Fronten, also diesem kleinen Ort, wo er hingezogen ist. Und dieser Arzt hat gerade erst seine Psychotherapiepraxis aufgegeben, weil er mit Jugendlichen arbeiten will. Außerdem hat dieser Arzt bisher überhaupt gar keine Erfahrung mit Straftätern und mit Gutachten über sie. Trotzdem erklärt er sich bereit, seinen, wie er selbst sagt, Kollegen Dr. Wolfgang R. ehrenamtlich bei der Resozialisierung nach der langen Haft zu unterstützen.
Auch noch ehrenamtlich?
Ja, aber da siehst du mal, wie der hat wieder einen Doofen gefunden, könnte man sagen.
Da habe ich jetzt gerade wirklich das Gefühl, und damit will ich nicht sagen, dass das heutzutage noch so ist, aber das war doch Vetternwirtschaft, also auf Berufsniveau.
Ja, er hat wieder geschafft sozusagen mit seiner Geschichte, er wurde ja unschuldig verurteilt.
Nee, wir sind Kollegen,
helfen Sie mir doch bitte. Hat das halt wieder geschafft, jemanden auf die Seite zu ziehen, und wenn derjenige schon sagt, er macht das ehrenamtlich, spricht das ja schon nicht gerade für so eine professionelle Distanz, die
Vor allem nicht für neutral.
Ja, genau, die du ja haben solltest, wenn du ein Gutachten über jemanden schreiben sollst.
Über den Kollegen.
Interessant ist auch, dass die Aufsichtsbehörde kein Therapieziel vorgegeben hat. Also normalerweise ist es ja so, dass man sagt, du machst eine Therapie mit dem Ziel, zum Beispiel deine Alkoholabhängigkeit zu überwinden. Und diese Vorgabe gibt es nicht. Also legt der Mediziner dieses Ziel einfach selber fest. Wolfgang R. soll bestmöglich in die Gesellschaft integriert werden.
Was ist das denn für ein Therapieziel?
Nee, das heißt ja alles.
Nee. Ich hätte jetzt verstanden, wenn man gesagt hätte, das Therapieziel ist, dass er seine Tat geschieht.
Zum Beispiel. Ja.
Und das damit auseinandersetzt. Ja. Weil er wurde ja nicht in Bewährung geschickt, weil man tatsächlich anzweifelt, er könnte doch unschuldig sein, sondern weil er sich ja so toll entwickelt hat. So, also kann das Therapieziel doch nicht. Ah, gut. Also, hat er eigentlich mitbestimmt.
Ja. Kann man so sagen. Also das Therapieziel ist eben, dass er ein ganz feiner Kerl ist, der toll in die Gesellschaft integriert ist.
Und das finde ich ein super Therapieziel.
Ja.
Sorge dafür, dass keiner merkt, dass er jemanden umgebracht hat.
Ja, also es sieht zumindest erstmal so aus, als würde das ganz gut funktionieren. Wolfgang R. findet einen Job an einer großen Reha-Klinik in der Nähe und verdient dort auch ganz gut. In der Therapie erzählt er, dass er den Rest seines Lebens in Ruhe verbringen will. Außerdem will er offenbar einige der Dinge nachholen, die er während seiner langen Haftzeit versäumt hat. Der Therapeut sagt heute über seine damalige Einschätzung: Ich war der Meinung, der tut nichts mehr. Aber aus Vernunftsgründen, nicht weil er ein guter Mensch geworden ist. Also auch hier wieder die Argumentation, ich bin so schlau, ich mache keine Verbrechen mehr, weil dann kriege ich eine Strafe.
Aber sei mir nicht böse, genau das verstehe ich nicht. Da sitzt ein Therapeut, der anscheinend auch daran zweifelt, dass er unschuldig ist und sagt trotzdem, ah, der macht das nicht mehr. Der hat es zwar nicht mal mehr zugegeben, aber ist okay.
Es wird noch krasser. Also er spricht mit den Therapeuten über ganz vieles, aber den Mord an seinem Vermieter leugnet Wolfgang R. weiterhin. Stattdessen erzählt er dem Therapeuten wirre Stories von Geheimdiensten, die ihm angeblich eine Falle gestellt haben. Zitat: Das waren immer sehr wilde Geschichten. Man wusste nie, wie weit die stimmen, erinnert sich der Therapeut später. Heute, sagt der Psychologe über seinen damaligen Patienten Wolfgang R., letztendlich ist das halt ein Psychopath. Also Mitgefühl ist ihm völlig fremd.
Hat ihn aber anscheinend nicht interessiert in der Therapie.
Er hat es wahrscheinlich zu spät gemerkt, weil selbst er von dem Wolfgang R. manipuliert
wurde. Ich wollte gerade sagen, das muss man jetzt wahrscheinlich entschuldigend dazu addieren.
Und er wollte ja was Gutes tun.
Naja, und er sagt das jetzt in der Nachschau.
Genau. Ne? Rückschaufehler und so. Ja, also dieses Psychopathische zieht sich auch so ein bisschen durch das Arbeitsleben von Wolfgang R. Der hat irgendwie immer wieder Streit mit seinem Chef. Im Sommer 2004 kündigt der Arzt dann seinen Job in der Reha-Klinik und zieht ins 2 Stunden entfernte Städtchen Deggendorf an der Grenze zum Bayerischen Wald, wo er einen neuen Job als angestellter Arzt in einer orthopädischen Praxis antritt. Kurz darauf lässt er sich von seiner 4. Ehefrau scheiden, die er damals im Knast kennengelernt hat, also das Fangirl, was ihm da damals geschrieben hat. Aber Wolfgang R. bleibt nicht lang allein. In Deggendorf lernt er die Frau kennen, die bald seine neue Freundin werden wird, Sonja S. Neuer Job, neuer Wohnort, neues Liebesglück. Das Leben von Wolfgang R. könnte so schön sein, wären da nicht die Bewährungsauflagen, an die er sich weiterhin halten muss. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Arzt sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden muss. Doch der sitzt in Frankfurt und damit fast 400 Kilometer von seinem neuen Wohnort Deggendorf entfernt. Also er ist immer weiter vom Bewährungshelfer weggezogen.
Warte, da habe ich eine Frage.
Ja?
Er muss einen Wohnortwechsel melden.
Ja.
Wir gehen davon aus, dass er da gemacht, sonst hat er ja wahrscheinlich Probleme kriegt. Und da ist das nicht automatisch so, dass er einen neuen Bewährungshelfer bekommt?
Nee, das scheint nicht so zu sein, dass er direkt einen neuen bekommen hat. Wahrscheinlich, weil das so schrittweise erfolgt ist und weil es ja auch immer jobbedingt war. Ne? Er ist ja nicht weggezogen, weil er keinen Bock hatte, sondern er hatte da, konnte immer sagen, ich habe da einen neuen Job, deswegen muss ich weiter wegziehen.
Beim Jugendamt ist das auch so.
Ja, dass da ein anderes Amt für zuständig ist. Nee,
nicht ein Amt, sondern dann gibt es Zuständige für einzelne Postleitzahlbereiche und dann wird sofort gewechselt, selbst wenn die mitten in einem Prozess drin sind.
Ja, also man könnte einen neuen Bewährungshelfer jetzt suchen in der Nähe. Ja, das wäre ja eigentlich auch logisch. Aber Wolfgang R. lehnt das ab. Er sagt, ich will keinen neuen Bewährungshelfer.
Ja, die hat er ja schon wahrscheinlich auch schon schön um 4 Uhr
geweckt. Ja, er hat eine sehr gute Begründung dafür, weil er sagt, ich habe jetzt hier einen Neustart, ich bin in einem neuen Dorf, wo mich noch keiner kennt, aber wenn ich jetzt hier mir einen Bewährungshelfer suche, dann spricht sich das vielleicht rum, dass ich mal verurteilt wurde und dann hätte ich doch ganz große Probleme bei dem Neustart, deswegen kann ich mir keinen in der Nähe suchen.
Also das hat er wahrscheinlich seinem aktuellen Bewährungshelfer erzählt, damit der sagt, na komm, dann bleib bei mir.
Nee, er hat, also Wolfgang, er hat einen Vorschlag, wie er das Problem lösen will. Und der ist wirklich unglaublich. Ich frage mich, ob du drauf kommst. Aber ja, man kann eigentlich drauf kommen.
Und ich jetzt, jetzt werde ich gerade richtig. Ist er jetzt dein eigener Bewährungshelfer oder irgendwie sowas?
Yes, Sherlock.
Boah, fuck, ey.
Ja. Also er schlägt praktisch vor, dass er die Berichte über seine persönliche Entwicklung und seinen Weg zurück in die Gesellschaft doch einfach selber schreiben könnte. Ist ja auch.
Mit seinem Therapeuten zusammen ist der. Nee, der ist dann ja auch weg, ne? Der ist ja auch 400 Kilometer entfernt.
Ja, der Therapeut ist nicht ganz so weit weg, weil der war ja bei dem zweiten Stopp sozusagen. Alter,
aber okay, sag mir bitte, dass das natürlich abgelehnt wurde.
Nein, die Behörden stimmen dem Vorschlag zu. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen.
Alter, aber das ist doch jetzt wieder Versagen auf ganzer Linie.
Ja, es ist sehr schwer nachzuvollziehen. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie die Berichte über ihn selbst ausfallen.
Bestimmt äußerst kritisch.
Ja, ja.
Äußerst kritisch.
Wolfgang Erbe schreibt sich selbst als angesehenen Arzt mit einem großartigen Job, einer glücklichen Partnerschaft, als jemand, der regelmäßig in die Kirche geht und der dort sogar Orgel spielt. Das ist, ne? Kurz gesagt, er ist das perfekte Beispiel für eine gelungene Rehabilitation.
Therapieziel erreicht.
Therapieziel eindeutig erreicht. Das bestätigt übrigens auch sein damaliger Chef in der orthopädischen Praxis. Zitat, Dr. R. ist fachlich und menschlich kompetent, zuverlässig und loyal. So sagt er auf Nachfrage. Aber schon damals gibt's die ersten Risse in der perfekten Fassade. So wird Wolfgang R. einmal zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er einen anderen Mann mit dem Tod bedroht hat. Dieser hatte Wolfgangs Freundin Sonja abends nach einer Kneipentour nach Hause gebracht. Offenbar zu viel für den eifersüchtigen Arzt. Also wir haben hier jemanden, der wegen Mordes verurteilt wurde, der immer noch auf Bewährung ist und der dann einen anderen Menschen mit dem Tod bedroht.
Und dafür anscheinend auch verurteilt wird, denn er muss eine Geldstrafe bezahlen.
Genau, es gibt ein Urteil, ne, also eine Verurteilung mit einer Geldstrafe, aber ansonsten hat das Ganze keine weiteren Konsequenzen.
Genau, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, wenn er selbst seine Berichte schreibt, wird er das da ja nicht reinschreiben. Kriegen die das also automatisch mit, dass da eine andere Verurteilung stattgefunden hat?
Also er hat das irgendwie vergessen in seinen Berichten
voll
zu erwähnen.
Ganz blöd. Sorry.
Ja, es ist eben, also ne, deswegen hat es auch keine weiteren Konsequenzen. Also seine Bewährungszeit wird um 6 Monate verlängert. Aber normalerweise, wenn du auf Bewährung bist und lässt dir was zu Schulden kommen, was irgendwie gravierender ist, geht's direkt wieder in den Bau. 2006 ist dann nach 2 Jahren auch seine von den Behörden verordnete Therapie vorbei. Mit seinem Therapeuten ist Wolfgang R. mittlerweile per Du. Die beiden treffen sich auch außerhalb der Therapie immer wieder privat zum Spazieren.
Ganz neutrales Verhältnis.
Das ist halt das Problem. Der Therapeut.
Aber Entschuldigung, wieso ist die nach 2 Jahren vorbei? Weil das Therapieziel erreicht war oder weil die nach 2 Jahren einfach gesagt haben, jetzt reicht?
Ich vermute, weil das Therapieziel erreicht ist und meistens ist sowas dann auch zeitlich begrenzt und er ist ja jetzt toll resozialisiert. Also damit ist ja das
seiner eigenen Aussage nach.
Seiner eigenen Aussage nach und er hat damit sein selbst festgelegtes Therapieziel erreicht. Also es klingt jetzt so, als ob wir beide die ganze Zeit uns am Totlachen sind. Es ist ja ein ganz, ganz schlimmer Fall.
Absolut.
Aber es ist halt so skurril, dass einem einfach, glaube ich, außer Galgenhumor da fast gar nichts mehr zu einfällt. Also,
naja, und wir lachen jetzt ja nicht über das Opfer, sondern ich muss ehrlich zugeben,
über den Täter und über,
ich bin gerade, schockiert belustigt über die Behörden.
Ja, absolut, absolut.
Also, sorry.
Also, der Therapeut, haben wir ja gerade schon gesagt, der sich jetzt auch nicht gerade super professionell verhält, schätzt das später so ein. Es war eine gewisse Vertrautheit da und ich habe immer gedacht, der bleibt auf der Spur.
Und sagt dann jetzt aber,
im Nachhinein,
war ein Psychopath.
Ja. Ist, glaube ich, dann auch einfacher für ihn selber, wenn er dann nachher sagen kann, der ist ein Psychopath, der hat mich halt getäuscht. Da muss man halt nicht zugeben, dass man völlig daneben gegriffen hat.
Naja, und auch eine Mitschuld trägt. Sorry, sagen wir es doch mal so, wie es ist. Weil wenn er dir das nicht so mitgespielt hätte, wäre er im Knast gelandet und dann wäre das alles gar nicht passiert. Der zweite Mord.
Die Behörden denken halt auch, dass er auf der Spur bleibt. Vor allem, nachdem Wolfgang R. in einem seiner Berichte schreibt, dass er wieder Vater wird. Zitat aus diesem Bericht. Ich kann sagen, ich bin zufrieden und glücklich, habe irgendwie zu mir gefunden und genieße die kleinen Dinge, die mir noch möglich sind. So beschreibt Wolfgang R. sein Leben in einem Brief vom Karfreitag 2008. 3 Tage später stirbt der Finanzbeamte Anton Fanger.
So, und das hätte nicht passieren müssen. wenn die Behörden vernünftig gearbeitet hätten, wenn diese Rehabilitation vernünftig begleitet worden wäre, wäre das alles, wenn dieser Therapeut vernünftig gearbeitet hätte? Sorry, ne.
Ja, also wir sind jetzt wieder an der Stelle vom Anfang der Folge gelandet. Die Ermittler haben also die ganze Geschichte recherchiert, das ganze Leben von Wolfgang R. und sie hatten rausgefunden, dass Anton Fanger ein ziemliches Vermögen angehäuft hat, knapp 1,2 Millionen Euro. Und Alleinerbin dieses Vermögens ist laut Testament ausgerechnet Sonja S., die Lebensgefährtin von Wolfgang R. Doch dieses Testament stellt sich ziemlich schnell als Fälschung heraus. Hat Dr. Wolfgang R. also wieder gemordet, dieses Mal, um sich mit einem gefälschten Testament das Geld von seinem Bekannten Anton Fanger unter den Nagel zu reißen. Der Arzt streitet alles ab und er hat sogar ein Alibi. Den Ostermontag habe er komplett mit seiner Freundin Sonja S. verbracht, behauptet er bei all seinen Befragungen. Zwar glauben ihm das die Ermittler nicht wirklich, aber sie können ihm auch nicht das Gegenteil beweisen. Auch nicht, als sich der ehemalige Therapeut von Wolfgang R. bei der Polizei meldet, also der, den wir gerade schon so ein bisschen gescholten haben, der erzählt den Ermittlern, Wolfgang R. habe ihn kurz nach Ostern besucht, ihm von dem Mord an seinem Bekannten erzählt, also von dem Anton Fanger, und sich dann darüber beklagt, dass die Polizei ihn schon wieder zu Unrecht verdächtigen würde. Wie er das so erzählt hat, war mir sofort klar, das war er. Die Art, wie er das erzählt hat, das war unaufrichtig, sagt der Psychologe. Und dann erzählt er den Ermittlern noch etwas. Wolfgang R. habe ihm immer wieder von Gewaltfantasien berichtet, in denen er Menschen aus nächster Nähe in den Kopf schießt.
Warte, wann? Nach Abschluss der Therapie oder davor? Also während der Therapie?
Es spricht auf jeden Fall nicht unbedingt für einen Therapieerfolg, ne?
Alter!
Ja.
Nee.
Also man kann jetzt zur Ehrenrettung dieses Therapeuten sagen, dass er zumindest dann als...
Ja, zu spät.
Ja, aber dann hat er zumindest das Richtige getan, ist zur Polizei gegangen. Aber du hast schon recht, wenn mir ein verurteilter Mörder erzählt, er träumt davon, Leuten in den Kopf zu schießen.
Also mir ist bewusst, dass dem wahrscheinlich der Arsch auf Grundeis gegangen ist, als der mitbekommen hat, der steht da unter Verdacht. Beziehungsweise er wahrscheinlich, also so wie ich den Wolfgang jetzt einschätze, hat der den sogar... selbst initiativ angerufen und ihm die Geschichte erzählt, weil ich ja das Gefühl habe, er will ja auch gerne das Opfer sein. Ne?
Ja, genau. Er ist wieder das Opfer.
Das heißt, er hat das erzählt so und ich kann mir richtig vorstellen, wie dem der Arsch auf Grundeis gegangen ist, weil er nämlich gemerkt hat, okay, und die hatten die ganze Zeit recht, der hat das alles gemacht. Ja. Und das war er auch. Aber es ändert nichts daran, dass ich ganz klar sagen muss, dann hätte er entweder feststellen müssen, dass das nun mal zu groß für ihn ist, dass er dafür eigentlich gar nicht geeignet ist, sowas zu machen. Vor allem, wenn er so unerfahren war. Das kommt ja noch mit dazu. Ne, fehlen mir die Worte.
Das ist selten, dass dir die Worte fehlen. Muss man sagen. Ja, aber also ne, ganz klar, das sind alles wieder so ganz seltsame Geschichten. Also auch wieder ein paar Zufälle zu viel. Und so wird etwa 3 Wochen nach dem Mord Wolfgang R. vor seinem Haus festgenommen von einem SEK. Also zumindest die Ermittler sind zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass er wirklich gefährlich ist. Sonst würden die das so nicht machen. Trotzdem ist die Beweislage weiter dünn, bis sich plötzlich eine Nachbarin von Wolfgang R. bei der Polizei meldet und eine sehr spannende Aussage macht. Sie will den Arzt am Tag des Mordes in seinem Wohnhaus mittags im Aufzug getroffen haben. Da habe er ihr erzählt, dass er es eilig habe, weil er zu einer Operation müsse. Also an Ostern. Die Nachbarin erinnert sich auch noch genau daran, dass der Arzt eine Tasche dabei hatte. Als die Ermittler genau diese Tasche kurz darauf untersuchen, finden sie zwar keine Waffe, dafür aber Schmauchspuren. Wolfgang R. muss also in der Tasche eine Waffe transportiert haben, aus der kurz zuvor geschossen wurde. Und das Alibi des Arztes ist damit ebenfalls geplatzt, denn er war ja nicht, wie er behauptet hat, den ganzen Tag zu Hause. Seine Freundin Sonja S., die ihm dieses Alibi bestätigt hat, wird deshalb ebenfalls verhaftet. Die Ermittler vermuten, dass sie von dem Plan ihres Lebensgefährten gewusst und deshalb bewusst gelogen hat. Das neugeborene Kind der beiden kommt fürs Erste in eine Pflegefamilie. Als die Polizisten sich die finanzielle Situation der beiden genauer anschauen, stellen sie fest, obwohl das Paar über keinerlei Ersparnisse verfügt, wollen sie offenbar ein Haus kaufen. Ein Einfamilienhaus für knapp 850.000 Euro. Dieses Haus haben sie noch am Karsamstag reservieren lassen, also 2 Tage bevor Anton Fanger sterben musste.
Ja, da hast du dein Motiv.
Da haben wir das Motiv und es ist ähnlich wie beim ersten Fall. Ne? Da ging es ja auch darum, dass ein Haus und eine Praxis gekauft werden sollten. Aber ein mögliches Motiv ist natürlich noch kein Beweis. Am Ende ist es die rätselhafte Blutspur auf dem Küchentisch des Opfers, die Wolfgang R. überführt. Da hatten ja die Ermittler von Anfang an den Verdacht, dass das Blut vom Täter absichtlich dort platziert wurde, um eine falsche Spur zu legen. Als das Blut untersucht wird, kommt heraus, dass es von einer Patientin von Wolfgang R. stammt, der er einige Monate zuvor für eine Untersuchung Blut abgenommen hat. Also die haben wirklich die komplette Praxisakten durchgeackert und von jedem, wo es irgendwie Blutproben gab, das miteinander verglichen. Also eine Wahnsinnsarbeit, die sich da gemacht haben. Ja, das ist halt der eine Zufall zu viel in dieser Geschichte. Am 30. Januar 2009 beginnt am Landgericht Landshut der Prozess gegen den Arzt. Die Anklage lautet Mord aus Habgier. Doch Wolfgang R., surprise, surprise, streitet wieder alles ab und weigert sich außerdem, sich begutachten zu lassen. Der Gutachter Norbert Nedopil muss sein Gutachten deshalb auf Zeugenaussagen und seine Beobachtungen im Prozess stützen. Außerdem wälzt Nedopil seine alten Unterlagen aus der Zeit, als er Wolfgang R. das erste Mal begutachtet hat, um damals über dessen Approbation zu entscheiden. Am Ende kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte eine narzisstische Persönlichkeit hat. Wolfgang R. sei hochintelligent und manipulativ. Zitat: ein Mensch, der andere gut überzeugen und geschickt lügen kann. Und bei einer Sache ist sich der Gutachter ebenfalls sicher: der Mann ist böse, nicht krank. Das ist ja für die Strafzumessung ein ganz wichtiger Punkt. Er hält den Angeklagten also für voll schuldfähig. Erst am 28. Verhandlungstag bricht Wolfgang R. sein Schweigen. Und wieder streitet er alles ab und sieht sich selbst als Opfer. Ich habe niemanden erschossen und keinen Mord begangen. Ich bin ein genauso armes Schwein, wie der Toni es war. Also
der tot ist.
Genau, er schafft es nochmal, das Opfer auch nochmal mit in Dreck zu ziehen. Aber auch das hilft dem Arzt nicht. Als am 25. August 2009 das Urteil gegen Wolfgang R. fällt, lässt er sich im Rollstuhl in den Gerichtssaal schieben. Er ist blass und hat deutlich abgenommen. Am Tag vorher hat er sich selbst eine Überdosis Insulin gespritzt. Also ich frage mich, warum die den noch an irgendwelche Sachen überhaupt ranlassen. Ja, aber ja, er hat es jetzt ganz besonders schlecht. Nützt ihm aber nichts. Das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Richter sind sich sicher, Wolfgang R. hat den Finanzbeamten Anton Fanger ermordet, um an dessen Erbe zu kommen. Seine Freundin Sonja S. wird damals vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Das Gericht glaubt, dass sie am Ende auch nur eines der vielen Opfer war, die von Wolfgang R. manipuliert wurden. Vielleicht hat der Arzt seine Lebensgefährtin sogar am Tattag betäubt, um freie Bahn für seine Tat zu haben. Mit dem Mord hat Sonja S. also nichts zu tun. Sie muss sich stattdessen wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verantworten und kommt dafür mit einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten davon. Noch während des Prozesses hat sie sich von Wolfgang R. getrennt. Das gemeinsame Kind muss jetzt mit ihrer Frührente alleine großziehen. Ihr Ex-Partner Wolfgang R., den die Presse mittlerweile Dr. Mord getauft hat, wird wohl nie wieder freikommen. Auch seine Approbation wird ihm entzogen. Wobei alles andere hätte mich jetzt auch sehr, sehr, sehr gewundert. 2012 verliert er dann auch seinen Doktortitel. Dagegen hat er sehr gekämpft, aber eben am Ende verloren. So bleibt die Frage: hätte der zweite Mord verhindert werden können, wenn sich nicht so viele Menschen, inklusive der Behörden, von Wolfgang R. hätten manipulieren lassen? Gutachter Norbert Nedopil sagt dazu: im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wenn man dann die Gründe analysiert, warum es zu den Taten gekommen ist, dann ist das nicht sonderlich überraschend. Was sagen wir dazu?
Ja, versaut auf ganzer Linie. Also ja. Ich stimme zu, die Diskussion hatten wir auch schon öfter. Wir gucken jetzt auf die Fakten.
Und wir haben alle Fakten, ne?
Genau, und das ist jetzt schön in Häppchen aufgeteilt, die wir mal ebenso konsumieren und das dann alles ganz klar überblicken. Dann glaube ich tatsächlich, dass der soziale Stand, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Ärzte jetzt irgendwie, dass ich die für unbedeutend halte, aber ich glaube, der soziale Stand von Ärzten war damals halt noch deutlich höher.
Ja.
Weshalb also schon mal klar war, dass es ein Arzt da gehen wir gar nicht dran. Das, was mich wirklich schockiert, ist, dass ich halt ganz klar sagen muss, dass die Behörden da einfach einen anderen Auftrag haben.
Ja.
Also der hat sich da praktisch selbst in der Bewährung begleitet.
Ja.
Das geht nicht. Das ist, also das finde ich vollkommen irre. Und wie gesagt, auch der Therapeut, dass er da eine freie Wahl hat, wen er als Therapeuten nimmt. Das müssen die doch vorschreiben und sagen, ja, ja, da nehmen wir jemanden, der genau weiß, was er sich da angucken muss. Im besten Fall hätte man diesen Nilopil oder so genommen, ja, der den sogar schon kannte,
ja,
und ja schon gesagt. Also zum Beispiel habe ich jetzt von diesem anderen Therapeuten, zumindest jetzt nicht in dem, was du erzählt hast, der hat ja nie gesagt, ja, das war ein Narzisst.
Mhm.
So, und das finde ich halt so, das, was ich spannend finde, ist, dass er trotz seiner angeblichen Hochintelligenz ja doch auf eine gewisse Art und Weise dumm ist,
ja,
weil er ja dann schon oft auch meiner Meinung nach die Polizisten auf sich selbst aufmerksam gemacht hat. Oder jetzt zum Beispiel dann auch ja seinen eigenen Therapeuten. Er hat da ja wahrscheinlich angerufen und gesagt, oh, den verdächtig ich.
Ja.
Und wenn er das nicht getan hätte, hätte der Therapeut sich wahrscheinlich gar nicht dort gemeldet, hätte es vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Das finde ich...
Ich glaube, das lässt sich ein bisschen durch diese narzisstischen Persönlichkeitszüge genau erklären, weil es ihm wichtiger ist, im Mittelpunkt zu stehen, als dass er sich der Gefahr bewusst macht, dass er sich damit ja erst recht verdächtig macht. Und ich glaube, er hält sich wirklich für so klug, dass ihn eh niemand überführen kann.
Ich glaube genau.
Was das aber nicht zu den Taten passt, weil die sind ja teilweise schon stümperhaft dumm.
So,
vor allem die erste Tat.
Nein, das jetzt mit dem Blut auch.
Ja, ja.
Wieso, wenn der hinterrücks, naja, wobei, ja doch, es war ja die kamerunische Mafia, wenn die das gewesen ist, warum sollte es, wenn es ja anscheinend auch gar keine Kampfspuren oder sowas gab, ja, wieso sollte da Täterblut auf dem Küchentisch sein? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Nee, die Polizei hat vermutet, dass es so aussehen sollte, als hätte die kamerunische Mafia den Anton schon am Küchentisch das erste Mal geschlagen.
Ach, es sollte Blut vom Opfer sein.
Ja, und das ist ja, ist noch dümmer, weil er ist ja Arzt und der weiß doch, dass das sofort feststellbar ist, dass es nicht dieselbe Blutgruppe ist und dass es nicht zusammenpasst.
Ja, das ist okay. Und ich dachte jetzt, er wollte da praktisch auf einen anderen Täter hinweisen.
Nee. Also ich kann mir das nur so...
Noch, also und das finde ich halt... Ja, aber ganz ehrlich, genau das ist ja nun auch tatsächlich die Krankheit an dem Narzissmus, dass die sich ja meistens deswegen im Wege stehen,
ja,
weil sie halt irgendwann die Kontrolle verlieren und der Narzissmus halt überhand nimmt und es mehr darum geht, diesen Schein zu wahren und sie dann bestimmte Aktionen ausführen müssen.
Ich kann mir das nur so erklären, das ist so eine Taktik, möglichst viele Nebelkerzen zu werfen, weißt du? Also die eine Erklärung bei der Praxis damals, das hat nicht geklappt und auf einmal, Wochen später, zieht er dann die Erpresser irgendwie aus dem Hut und sagt, ha, ich wurde erpresst, das könnte auch noch ein Grund sein, hatte ich nur vorher vergessen zu erzählen. Und der wirft einfach so viele Nebelkerzen in der Hoffnung, dass die Leute irgendwie den Überblick verlieren und lügt so viel und bleibt auch bei diesen Lügen. Das ist so diese Trump-Logik. Ich feuere einfach aus einer großen Kanone ganz viel Scheiße in die Welt hinein und damit irgendwas davon bleibt hängen.
Naja, und vor allem, man verliert vielleicht eigentliche Problem aus den Augen.
Ja.
Ich glaube vor allem bei ihm, dass er natürlich die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert.
Genau.
Also gerade in seinen Beziehungen kann ich mir das dann gut vorstellen. Da hat er dann einfach gefeuert und dann hat man irgendwann den Überblick verloren und hat es gelassen. Aber da, also ich bin weiterhin schockiert, dass es halt wieder ein Beispiel dafür ist, dass dieser zweite Mord hätte verhindert werden können. Ehrlich gesagt, vielleicht sogar der erste, das mit dieser Uni und dem Giftsaft, das war doch...
Das könnte ja der allererste Mord gewesen sein.
Ich verstehe natürlich, dass das war nicht schwer nachzuvollziehen ist. Und ich möchte jetzt auch seine Freundin, die da vergiftet wurden, also dass die natürlich jetzt nicht zwangsläufig davon ausgehen, er war das.
Ja.
Und ne, die hatten dann ja auch andere Probleme. Aber ich glaube, genau da liegt halt oft die Problematik, dass dann bestimmte Autoritäten nicht angezweifelt werden. Und das kann ich mir zu der damaligen Zeit natürlich noch viel mehr vorstellen, dass da gesagt wurde, der Herr Doktor, also wie schlimm, dass sie jetzt so eine Krankheit bekommen hat, obwohl sie doch mit einem Arzt zusammen war und das überhaupt nicht in Erwägung gezogen wird, dass das der Arzt selbst gewesen sein könnte. Und dann aber natürlich noch da mit dem Saft. Und das verstehe ich nicht. Das heißt, der Verdacht war da. Es gab ja nun diesen Akteneintrag, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Also oder zumindest wurde nicht noch stärker nachgebohrt. Und auch da ist es doch, irgendwo muss man das Gift hierher bekommen.
Ja.
So, also gerade in der damaligen Zeit ohne Internet und so würde ich auch behaupten, war das noch deutlich schwieriger. Das muss er ja irgendwie bei einer Apotheke bekommen haben. Und das fand ich auch bei dem ersten richtigen Mord schwierig. da wurde ja anscheinend auch nicht vernünftig recherchiert, bis klar war, dass es jetzt dieses Mittel war, das im Blut gefunden wurde. Man hätte ja vorher schon überprüfen können, hat er irgendwelche seltsamen Einkäufe gemacht. Also alleine schon wegen dem mit Benzin und allem. Das sind stimmt. Ja auch Dinge.
Aber das ist ja oft Stochern im Nebel, ne? Also kannst ja, klar, könntest du theoretisch als Fleißarbeit alle Apotheken in der Umgebung abtelefonieren, ob da der Arzt irgendwie was Seltsames bestellt hat. Aber zu dem Zeitpunkt wussten die ja noch nicht mal, wie das Opfer betäubt wurde, beziehungsweise sind davon ausgegangen, dass er nicht betäubt wurde, weil sie ja keine Betäubungsmittelspuren gefunden haben, ne?
Ich muss mir jetzt auch immer wieder vorhalten, das war eine andere Zeit. Da war natürlich die Technik, auch die forensische Technik natürlich noch eine andere. Also wahrscheinlich würde man sowas heute im Blut schneller feststellen können, auch ohne, dass man danach sucht.
Ja.
Das war damals natürlich sowieso nochmal was ganz anderes. Und auch jetzt mal eben herauszufinden, was ist die Apotheke in der die nächste oder wo geht der normalerweise einkaufen oder Rezepte ausstellen oder was auch immer.
Auch übrigens dämlich, dass er eine Apotheke im Ort dafür nimmt, um das
verrückt, oder? Ja. Naja, vor allem mit einem Privatrezept, das er ja wahrscheinlich selbst ausgestellt hat. Ja. Das kommt ja auch noch mit dazu. Er hätte dann ja auch wen anders schicken können, der das abholt.
Klar. Und vor allen Dingen jemanden oder irgendwo in eine weit entfernte Stadt gehen,
Das glaube ich jetzt auch, der hat ja meistens dann in so Kleinstädten gewohnt. Und dann glaube ich schon, das ist so, oder Herr Doktor kommt.
Genau.
Und dementsprechend war der einfach vollkommen übermütig. Und deswegen hat er den auch ganz dreist erzählt, ich war ja schon mal wegen Mord im Knast unschuldig, weil er einfach dachte, ich bin hier der Arzt, wer bist du denn?
Ja, da werden sie wahrscheinlich irgendwann drauf gekommen, dass er schon verurteilt ist. Das ist ja so Standardrepertoire, dass man erstmal so einen Background-Check macht bei den Ermittlungen. Aber er hat es denen wirklich auf ein Silbertablett serviert. Also im ersten Gespräch, ohne dass sie danach gefragt hat, ach übrigens, also ich wurde ja schon mal wegen Mord, aber da war ich also unschuldig und so. Ne? Und das siehst du, dieses Narrativ, dass er unschuldig ist, dass er verfolgt wird von den Geheimdiensten und irgendwelchen dunklen Mächten.
Es wäre halt nochmal was anderes gewesen. Also nicht, dass ich damit jetzt sagen will, ach Mensch, warum war er nicht schlauer, sondern wenn er nicht so abgedriftet wäre, das mit der Erpressung hätte er vielleicht noch erklärt bekommen, wenn er jemanden, ach Gott, nein, ich will eigentlich gar nicht so darauf eingehen, was er hätte besser machen können, aber.
Nee, wir wollen jetzt hier gar
nicht. Nein, aber ich finde dieses extrem halt
kamerunische
Mafia. Sorry, Sprachstörung. Mafia. Das ist ja vollkommen überzogen, das ist eine TKKG-Folge.
Ja.
So, also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn er aber irgendwie gesagt hätte, ja, der hatte Schulden, der war spielsüchtig oder so, dann wäre das ja deutlich plausibler gewesen. Aber er hat halt so Superlative genommen, wo du dir so denkst, was?
Ja, ja.
So, aber auch da damals, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, was? Ja, da habe ich letztens noch auch was von gehört.
Ja, kamerunische Mafia. Ja, heute würdest du es bei Facebook oder in der WhatsApp-Gruppe von Tante Gabi lesen, dass die kamerunische Mafia wieder unterwegs ist. Oder bei TikTok.
Und they are eating cats and dogs.
Das Fass einen machen wir jetzt.
Schönen guten Abend.
Machen wir jetzt nicht auch noch auf. Ich habe noch einen Doppelteaser vorbereitet.
Bin ich aber aufgeregt.
Ja, wir haben gerade über einen wirklich sehr, 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 sehr krassen Fall gesprochen und auch über Behördenversagen in diesem Fall. Und genau darum geht es auch in der nächsten Folge von Verbrechen von dem Mann. Ich verrate ausnahmsweise schon mal ein bisschen was, worum es gehen wird. Es geht um eine Mutter gehen, deren Sohn von der Polizei erschossen wird. Die Geschichte
in Deutschland?
Das verrate ich noch nicht. Die Geschichte erzähle ich in 2 Wochen in der nächsten Folge Verbrechen von nebenan. Und ihr kennt wahrscheinlich meinen zweiten Podcast, dieser eine Moment. Ralf, den kennst du natürlich.
Habe ich noch nie was von gehört.
Sehr
was
gut.
Ist das?
Und
wo hört man das?
Den hört man überall kostenlos, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Podcast, dieser eine Moment, habe ich die Mutter zu Gast und spreche mit ihr darüber. Also das heißt, in 2 Wochen erzähle ich euch bei Verbrechen von nebenan den Fall. Und bei dieser eine Moment könnt ihr dann ergänzend dazu das Interview mit der Mutter hören, was das mit ihr gemacht hat und wie sie das alles erlebt hat. An der Stelle erstmal danke, dass du da warst und dich aufgeregt hast.
Das
heute.
Tue ich doch sehr gerne.
Ja, als ich den Fall recherchiert habe, ich gesagt, das ist ein klassischer Ralf. Dieser Fall ist das ein ist klassischer Ralf. It's so Ralf of you. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns ganz bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.